Keine halben Sachen. Ist ja sonst immer unser Motto. Aber an diesem Wochenende haben Kai und Philipp das heute mal ganz anders interpretiert. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Voss. Ja, halber Marathon, halber Ironman. Ne? Wir sind doch irgendwie so die halbe Generation. Ne?
Wir scheinen halbe Sachen zu machen, Ralf.
Sind wir dafür nicht bekannt eigentlich?
Dafür sind wir nicht bekannt. Wir sind echt dafür bekannt, dass wir durchziehen. Und genau. Also das steht aber tatsächlich ein bisschen im Zeichen von halben Sportevents, so würde ich es jetzt mal sagen, ohne dass das jetzt die Strahlkraft der Events in irgendeiner Art und Weise schmälern soll. Also das, was bei dir noch ansteht, das wird sicherlich ja aufregend. Und ich kann einmal mehr sagen, auch der Berliner Halbmarathon jetzt aus einer ganz anderen Perspektive, nicht mehr als jetzt Leistungssportler und Profisportler, war ein echt richtig geiles Erlebnis. Und da werden wir natürlich auch mit unserem Gast heute noch ausführlich dazu sprechen, denn ich bin den Halbmarathon in Berlin zusammen mit Kai Pflaume und Ingalena Schönburg-Heuk gelaufen, die wahrscheinlich viele von euch unter Leni Runner kennen, die natürlich auch schon bei uns zu Gast war im Podcast. Und das war ganz schön, das eben mal in der Masse zu laufen und auch ganz schön, deswegen habe ich mir das aufgespart jetzt für die Aufnahme und habe dir das gestern noch nicht geschickt. Ganz, ganz viele liebe Grüße und ganz viele Leute, die uns, also die mich angesprochen haben, dass wir so einen tollen Podcast machen und das so schön ist, dass man uns halt auch treffen kann. Also da liebe Grüße an dich, weil ich gesagt habe, das kann ich natürlich unmöglich für mich alleine in Anspruch nehmen. Das ist ja natürlich unser Joint Venture und das ist deutlich mehr als einmal vorgekommen. Entweder auf der Straße schon die Tage zuvor oder auf der Messe oder ganz häufig auch tatsächlich während des Laufes, wo dann jemand vorbeikam, auf die Schulter getippt hat, hey, cool, dass ich dich hier sehe, großartiger Podcast, liebe Grüße an Ralf.
Ja, wurde dir Kuchen unterwegs angeboten?
Erstaunlicherweise nicht, aber ich glaube, das lag primär eigentlich daran, dass die meisten Leute ja doch mit Laufen beschäftigt waren.
Ich dachte schon, es wäre eine halbe Sache gewesen. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass diese Bezeichnung Halbmarathon das runterzieht. Ja. Ja, dass das Event nicht so gut macht, wie das eigentlich ist. Ja, auch halber Ironman, deshalb heißt es ja auch offiziell nicht so, sondern 70.3.
Stimmt.
Das klingt jetzt auch viel zu akademisch, als dass man das irgendwie fassen könnte, weil was ist das 70.3? Der Herzschlag oder, keine Ahnung, die Bananenration, die man einnehmen muss, das ist halt nicht griffig genug, um das wirklich gut zu machen. Dabei sind beide Veranstaltungen aus meiner Sicht die noch so im Vernunftbereich liegen.
Ja, das kann man
so gerade eben noch im Vernunftbereich liegen.
Ne? Und die volle Distanz ist dann doch eher was für die Freaks meistens.
Ja, für die besonderen Liebhaber, ne?
Ja.
Pass auf, aber um das Ganze, um dem Ganzen mal ein bisschen Spice zu geben hier, ja, unsere Diskussion und dieser sinnlosen Lobhudelei. Bist du noch da? Dein Video flackert.
Ja, ich bin noch da. Ich habe mich gerade gewundert, was mit meiner Kamera los ist. Deswegen habe ich die kurz nochmal ein- und ausgeschaltet. Ich weiß nicht, die wollte sich an einem Montag Mittag schon wahrscheinlich in Feierabend verabschieden. Keine Ahnung, was da los war.
Pass auf. Berliner Zeitung, ja, von heute, also einen Tag nach dem, ne, 21,1 Kilometer langen Lauf. Eine, wie soll ich sagen, Polemik. Die aber sehr gut angenommen wird, weil sie der zweitmeist gelesene Online-Artikel auf dieser Plattform ist. Ja, Zitat, da will man am Wochenende mal ein bisschen runterkommen und Waldluft schnuppern und dann verfolgt einen die Leistungsgesellschaft noch bis in die grüne Lunge der Stadt. Das Perfide am Halbmarathon ist ja, dass er als Volkssportveranstaltung so tut, als sei er gut für uns und unsere Gesundheit. Dabei ist er nichts anderes als ein fieser Auswuchs überkandidelter Selbstoptimierung. Die Generation Z hat das längst erkannt, die machen den Quatsch schon lange nicht mehr mit. Mäßige Bewegung ist das Stichwort der wahren Gesundheit, geht innere Ruhe und Zufriedenheit voraus. Das stärkt auch für eine Zukunft, in der man mit weniger auskommen muss, wegen der Kapitalismuskrise. Hier im Tiergarten aber ballert das Cortisol schon am Vortag des Marathons. Der Stress kickt rein wie eine böse Pille. Mal abgesehen von den Sperrungen und ihren Nebenwirkungen ist die Veranstaltung aus ästhetischer Sicht eine Vollkatastrophe. Während im Profisport auf schicke Trikots und einen stylischen Gesamtauftritt geachtet wird, sind die Sportler auf unseren innerstädtischen Magistralen ein Anblick des Grauens. Soll ich noch weiterlesen? So geht das noch eine Weile weiter.
Der Artikel wurde uns ja nicht zuletzt auch aus der Community zugesandt und ich weiß auch nicht so recht, ich habe noch nicht so weit reingelesen wie du, Mir hat schon der erste Absatz gereicht, dann dachte ich schon, das muss ich nicht, glaube ich, nicht weiterlesen. Ich weiß nicht, was mit der Autorin nicht ganz richtig ist, ob der Kaffee schlecht war am Morgen oder so, aber also ganz offensichtlich.
Sie wurde gestört. Sie wurde in ihrer großstädtischen Wochenendroutine gestört und das korrekt. Reicht, um mal richtig Gas zu geben. Ja, also ja. Sabine Röthig, keine Ahnung, was ihr über die Leber gelaufen ist, aber es waren eine Menge Läuferinnen und Läufer offensichtlich.
Ganz offensichtlich ist sie jetzt kein großer Lauffan, zumindest nicht der Laufveranstaltung. Und ich finde, das ist, ich finde, man kann rauslesen, dass sie in dieser Szene nicht sehr bewandert ist, sich doch trotzdem vorschnell vielleicht auch ein Urteil gebildet hat, weil ich glaube, gerade der Halbmarathon ist ein Boom-Event, was viele Menschen verleitet, vielleicht mit dem Laufen anzufangen oder diejenigen, die mit dem Laufen angefangen haben, ihnen weitere Motivation zu geben, mal an sowas teilzunehmen, weil dafür nun mal ein Marathon einfach zu groß ist. Und auch ist auch richtig, dass man sich nicht sofort einem Marathon zuwendet. Muss man generell nicht machen, aber ich verstehe natürlich viele Läufer, die vielleicht sagen, ja, ich habe diesen Traum. Aber genau dafür ist eben Halbmarathon, ich finde, eine sehr vernünftige Zwischenlösung. Natürlich muss man sich auf einen Halbmarathon gut vorbereiten, sonst wird man da nicht viel Freude dran haben. Aber es ist noch in einem vertretbaren Rahmen, der auch sozial kompatibel ist mit Family, mit Freunden, mit Beruf und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist das ja auch das Geheimnis, warum Halbmarathon-Veranstaltungen übrigens nicht nur in Berlin in den letzten Jahren so viel Zulauf bekommen haben, und inzwischen auch schon frühzeitig ausgebucht sind. Und ich habe das ganz anders erlebt, aber klar, natürlich sicherlich nicht objektiv und B, natürlich an dem Tag im Speziellen in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, natürlich auch Menschen, die sich da grundsätzlich für interessieren, aber gerade weil ich diesmal eben nicht leistungsbezogen, wie es in den vergangenen Jahren war, ganz vorne da irgendwo rumgerannt bin, sondern mal einfach in der Menge mitgelaufen bin, ich habe überwiegend Begeisterung erlebt. Jetzt lassen wir mal das warme Wetter, da kommen wir später heute noch dazu, warme Wetter und natürlich gab es auch ein paar Leute, die damit sehr, sehr zu kämpfen hatten, keine Frage, aber Begeisterung an der Strecke, also wie, und damit meine ich, ich habe das ja jetzt mal ganz anders nochmal wahrnehmen können, Familien, ich habe Väter gesehen, aber auch Mütter, die dann mit ihren kleinen Kids am Straßenrand so einen eigenen Cheering Point ein bisschen aufgemacht haben und auf Kochtöpfen getrommelt haben und sowas. Du hast die Menschen selber, die du beim Laufen gesehen und beobachten konntest, die waren total angefixt natürlich von dieser geilen Atmosphäre, weil es für alle ja was Besonderes ist, eben das auch so erleben zu können, durch die Hauptstadt zu laufen, auf dem Kudamm. Und ja, also deswegen würde ich jetzt mal die Schlussfolgerung setzen, dass diese Dame A, nicht aus dem Laufsport kommt und sich B, damit auch noch nicht so intensiv mit befasst hat, glaube ich. Aber vielleicht auch einen Artikel übers Wochenende schreiben musste und deswegen sich dachte, das könnte ein Quick Win sein.
Auf jeden Fall, es teast dich, wie man merkt. Ja, du bist gleich sorry, richtig steil. Also. Man muss ja auch mal die andere Seite sehen, ja? Grell buntes Wimmelbild in billigem Kunstfaser-Look. Was hast du wieder angezogen für Sachen?
Ich war diesmal sehr dezent in Schwarz unterwegs. Okay, die Hose war ein bisschen grün, aber ansonsten war es nicht so auffällig, glaube ich. Ja,
ja. Wahnsinn, du hast die Großstädter gestört.
Ja, also ja, wäre spannend, dass mal so im vielleicht, wenn man doch ein paar mehr Leute nicht aus der Szene gefragt hätte, vielleicht einen Taxifahrer hier oder da, wie die das sehen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, für die Stadt ist es grundsätzlich mal gut. Also sicherlich ein Wirtschaftstreiber, weil so viele Menschen, die an dem Wochenende in der Stadt sind, mit Family, Friends und Co., das merkt man sicherlich in der Hotellerie und das merkt man sicherlich auch in den Restaurants, ganz losgelöst jetzt vom Marathon, Halbmarathon selber. Aber ja, man kann es ja nicht allen recht machen. Und jeder hat natürlich grundsätzlich mal das Recht auf eine eigene Meinung. Wie hieß die gute Dame? Röthig? Ja. Susanne? Nee, Sabine? Nee, hab schon wieder vergessen.
Ich glaube, Susanne, ja.
Ja, die darf natürlich auch ihre Meinung haben. Vielleicht sollte sie sich nächstes Jahr mal anmelden und selber mal mitmachen.
Sabine Röthig, das ist ja auch immer eine Frage der Redaktion. Ne? Weil ja, klar. Das zu schreiben ist ja das eine, die Redaktion muss es ja auch wollen. Richtig. Aber offensichtlich ist es ja auch in der Hauptstadt, weil ich gehe mal davon aus, dass die Berliner Zeitung mehrheitlich von Berlinern konsumiert wird, ein Thema. Also zumindest gibt es ja logischerweise auf jede Großveranstaltung sehr unterschiedliche Blickwinkel, das ist klar. Ja klar. Auch aus der Laufszene kann es auf alles sehr unterschiedliche Blickwinkel geben. Wir addieren gleich noch ein paar Blickwinkel und erweitern das von Berlin aus in Richtung Kenia zusammen mit Kai. Das wird spannend, ja, weil es sind eine Menge unterschiedliche und auch durchaus nicht nur Community-Gejubel, sondern auch ein paar nachdenkliche Geschichten dabei. Ja, weil jeder Lauf hat ja was Spezielles und jeder Lauf hat auch immer 93.000 verschiedene Seiten. Ein neues Format werden wir auch noch entwickeln. Ja, wir haben noch keine Umsetzung, aber mal schauen. Ja, falls ihr noch Bock habt, mal was anderes zu machen. Ich habe ja auch in meinem Post gesagt, weil mir das ein bisschen zu viel in der Übertragung gestern wieder in Richtung Marathon ging, in Richtung Weltrekord, nicht Marathon, in Richtung, wenn ich an Berlin denke, denke ich sofort, oh, Marathon. Ja. Es ging mir zu viel Richtung Rekorde und Richtung Weltrekord. Ja, das ist leider immer diese Hauptschlagzeile, die Berlin sich sehr gerne gibt. Das war gestern schwierig bis unmöglich aufgrund der Temperatur halt einfach, weil Marathon und Halbmarathon und überhaupt ein Lauf-Weltrekord ist schon immer noch was Besonderes. Und ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und selbst die angestrebten persönlichen Bestleistungen, Samuel Fitwi, der ja hier auch bei uns im Podcast schon war, der ist ja auch sehr, sehr ambitioniert angelaufen. Der wollte deutschen Rekord laufen. War ja dann ja am Ende gar nicht so dramatisch weit davon entfernt. Der ist ja immer noch sehr, sehr stark gelaufen. Und ich fand halt eben auch, dass dahinter im top-leistungssportlichen Bereich ein paar sehr bemerkenswerte Ergebnisse waren. Also erstmal in der Breite ja ein bisschen der Trend der letzten Jahre bestätigt, logischerweise. Da bin ich auch mal gespannt, was so im Mannschaftsergebnis dann bei der Leichtathletik-EM in Rom rauskommen kann, weil ja noch die meisten dann in Richtung, also da gibt es keinen Marathon, da wird nur Halbmarathon gelaufen in Vorbereitung zu den Olympischen Spielen in Paris. Aber weil das ja oft dann untergeht, ja, auch eine junge Lady, die hier schon bei uns im Podcast war, ja, Eva Dieterich, ist bei
Debüt.
ihrem Debüt ja super schnell gelaufen. Ja, das musst du erstmal machen, aber ganz, ganz gleichmäßig mit einem Tempomacher vom LAV Tübingen. Und da bin ich gespannt, weil die hat natürlich auch eine entsprechende Unterdistanzleistung. Da kannst du da schon ein bisschen was machen. Ja? Also da bin ich auch auf die Nominierung gespannt, weil da haben wir jetzt natürlich eine Menge wirklich sehr, sehr starker Läuferinnen. Ja? Melat Kerjeta hatte zwischendurch wohl, also augenscheinlich ein bisschen Probleme. Die war natürlich auch sehr, sehr schnell unterwegs. Die ist jetzt 1:07 gelaufen. Das ist halt nochmal ein deutlicher Schritt in Richtung Weltklasse. Ja, und da kannst du schon was mitmachen, ne?
Ja, ich habe Matthias Kohls vor Ort auch getroffen und wir hatten zumindest ganz kurz gesprochen. Ich glaube, der ist in der interessanten Zeit jetzt Bundestrainer geworden, muss man
Ja, das
sagen,
stimmt.
weil gerade im Marathonbereich und natürlich damit eingeschlossen auch im Halbmarathonbereich hat er jetzt wirklich häufig die Qual der Wahl. Und wann gab es das denn schon mal, dass man auf so einem bärenstarken Niveau aus einem Pool, muss man ja schon fast sagen, von Top-Leuten wählen konnte? Ich glaube, ich hatte mich auch mit Hendrik Pfeiffer dazu unterhalten. Ich glaube, er meinte, es ist der Plan, volle Teams zu senden, also sprich sechs Frauen und sechs Männer, was ich natürlich absolut befürworte, weil das natürlich sicherstellt, dass man da dann auch auf jeden Fall, denke ich mal, auch wirklich sehr, sehr gute Chancen hat, auch auf die Mannschaftswertungen. Das würde ja nur gut passen zu den Ergebnissen der letzten 2, 3 Jahren. Und ja, dass jetzt natürlich Berlin auch für alle, aber im Speziellen für die Top-Leute auch diese warmen Temperaturen nicht leistungsförderlich waren, das ist halt Pech. Ne? Das ist einmal mehr das Ding, dass du da halt nicht so viele Shots hast und dich ja frühzeitig irgendwo auch in der Trainingssteuerung auf einen Termin festlegen musst. Und dann halt auch hoffen muss, dass die Bedingungen passen. Ich glaube, deshalb, ja, war es jetzt gestern, waren es einfach nicht die Bedingungen, dass da jetzt mit vielen Bestzeiten zu rechnen war. Ich glaube, Hendrik hatte jetzt ja zweimal in Folge Pech. Er ist ja auch in Lissabon schon gelaufen. Auch dort war es ja relativ warm. Das hatte mir ja auch Amanal Petros in Kenia bestätigt, die ja beide trotzdem gute Rennen da gemacht haben. Aber halt das Quäntchen Glück, was du dann halt für eine Bestzeit brauchst, da muss dann auch sowas eben mitspielen. Und ja, die letzten 2 Jahre war es in Berlin relativ kühl, um nicht zu sagen kalt, was für gute und schnelle Leistungen ja sicherlich auch ja, förderlich war. Und jetzt mit um die 20 Grad halt nicht ganz so förderlich.
Ja, aber auf der anderen Seite musst du ja in Rom davon ausgehen, dass es im Juni.
Für das war es ein sehr guter Test auf jeden Fall. Da wird es nämlich noch wärmer werden. Davon kann man ausgehen, ja.
Ja, oder ähnlich, ne? Also das ist ja relativ früh morgens dann auch. Also das kann schon ähnlich sein. Ihr hattet 17 Grad am Anfang
Genau.
und dann ging es halt relativ rasch über 20 drüber. Das kann schon durchaus. Also bei den Läufern wird da ja auch immer sehr drauf abgehoben, ne? Also die Temperaturen. Die Triathleten sind natürlich im Sommer immer bei sowas unterwegs.
Das sagt ja Philipp Seib ja auch. Der sagt auch immer, ja, er weiß nicht, warum die Läufer so rumheulen, etwas überspitzt ausgedrückt, weil üblicherweise im Triathlon sind da nochmal andere Temperaturen am Start. Und er hat da natürlich auch irgendwo recht, wobei der Ehrenrettung halber muss ich natürlich sagen, und das soll jetzt gar nicht die Leistung der Triathleten schmälern, aber die Art und Weise, auf welchem Intensitätslevel, so muss man sagen, operiert wird, ist ja nichtsdestotrotz ein bisschen was anderes. Weil Halbmarathon, Stichpunkt Weltrekord, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, weil mir war es auch ein bisschen zu viel Fokus auf dieses Thema, was ich auch einerseits nachvollziehen kann. Man muss ja auch ein bisschen Hype kreieren und es ist ja auch ein spannendes Thema, aber ich glaube, da war im Vorfeld ja schon klar, dass jetzt vielleicht bei diesen Bedingungen das nicht mehr ganz realistisch ist am Sonntag. Aber ja, wenn du natürlich, weiß ich nicht, ich glaube, das Durchschnittstempo, das eigentlich angepeilt war, um eben Weltrekord laufen zu können, das ist halt 2,44 auf dem Kilometer und halt nicht einmal, sondern 21 Mal hintereinander und das ist natürlich trotzdem hochgradig intensiv und natürlich ist dann da auch nicht mehr viel Range an Herzfrequenz nach oben, wenn dann die Temperaturen eben auch noch warm werden, deswegen ist das halt dann wichtig, dass das passt. Und ja, wie soll ich sagen, wir müssen, gehen wir kurz in die Werbung ab, Ralf, weil es ist ja so, nach dem Rennen ist ja vorm Rennen, ne? Und da muss man natürlich gucken, dass die Nährstofffundamente dementsprechend passen.
Also das war natürlich auch so eine Geschichte jetzt im Trainingslager, ja, kennst du ja selber aus den intensiven Trainingsphasen. Da musst du schon gut aufpassen, gerade wenn du solche Situationen hast, es ist warm, man läuft, schwitzt viel, viel mehr, verliert viel mehr Mineralien und Mikronährstoffe und mal davon abgesehen, dass man sowieso es kaum schafft, ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen, ja, und ausreichend zu essen, da kippen schnell die Kleinigkeiten weg, ja, deshalb, ja, schaut mal, AG1, ihr wisst das, ja, unter drinkag1.com/bestzeit, ja, da findet ihr unser Angebot und ihr wisst, das ist wirklich als Ergänzung zu einer guten Ernährung absolut empfehlenswert.
Genau, egal ob jetzt das Immunsystem gestärkt werden soll oder beispielsweise auch der Stoffwechsel unterstützt werden, für beides ist AG1 hervorragend geeignet. Und Stoffwechsel ist gerade so ein Trendwort, was sehr gerne mal bemüht wird und manchmal ja auch in Verbindung mit Diäten etc. Gebracht wird. Aber da geht es ja eigentlich auch um was anderes, denn am Ende muss man sich ja den Körper irgendwie vorstellen wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik und wo eben Nahrung in Energie umgewandelt wird. Und das hat natürlich den Sinn, verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Und deswegen ist natürlich auch für Regeneration, für geistige Fitness, für Energie ist das eben wichtig. Und ganz gleich, ob ihr dann sagt, ihr braucht die Energie im Job oder für euren Sport oder vielleicht auch als Papa oder Mama, um mit euren Kids zu spielen, das ist ganz gleich. Dafür ist das natürlich sinnvoll und wichtig. Ralf hat schon gesagt, schaut gerne bei drinkag1.com/bestzeit vorbei. Da findet ihr unser Community-Angebot, das neben einem Monatsvorrat AG1 eben auch noch einige Goodies im Wert von 41 € bereithält, die ihr eben for free bekommt, beispielsweise eben ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 praktische Travel Packs, wenn ihr eben auf Reisen seid. drinkag1.com/bestzeit.
Ja, und dann habe ich jetzt ja die Hauptaufgabe, ruhig zu bleiben. Ne? Weil was muss man nach dem Trainingslager machen? Ruhig bleiben.
Ruhig bleiben, regenerieren,
Luft anlassen. Das fällt mir echt immer schwer.
Das glaube ich, weil man ja irgendwo, wenn ein Trainingslager gut läuft, davon gehen wir jetzt ja mal aus, dann ist man ja auch ein bisschen die Haarspitzen motiviert, weil man natürlich neugierig ist, auf was für einem Level befinde ich mich jetzt gerade? Was ist schon möglich?
Also ich habe es jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh, jetzt muss ich unbedingt mal testen.
Ja, okay.
Das habe ich nicht. Mhm. Aber ich war in der zweiten Woche wirklich sehr vernünftig, habe da keinen Blödsinn gemacht, was durchaus schon mal passieren kann, wenn man der einen oder anderen Guide-Dynamik folgt. Ja, das habe ich aber nicht gemacht. Und dann kommt man halt so aus einer sehr intensiven Befassung und man möchte dann eigentlich weitermachen. Ja, und das fällt mir jetzt wirklich schwer. Jetzt ruhig zu bleiben, fällt mir schwer, muss ich echt sagen.
Ja, also ich glaube, Trainingslager ist ein so ein Punkt. Ich glaube, dass zum Beispiel auch viele, die jetzt gerade gestern den Halbmarathon gelaufen sind und da gab es auch natürlich ganz, ganz viele. Ich glaube, bei der Pressekonferenz hatte ich den Begriff gehört, 14.000 Erststarter.
Okay, das ist viel.
Ich weiß jetzt nicht, ob Sie damit meinen Erststarter in Berlin. Ich habe so verstanden, Erststarter im Sinne von erstes Mal Halbmarathon laufen. So verstehe ich das.
Kann durchaus sein, ja.
Und ich glaube, da wird es natürlich sicherlich einige gegeben haben, die festgestellt haben, oh ja, Halbmarathon ist trotzdem, ist es wahnsinnig anstrengend, ist es hart. Aber das ist ja das Interessante, so sehr man trotzdem vielleicht ja auch während des Laufens oder während des sportlichen Wettbewerbs leidet, sobald man diese Ziellinie überschreitet, da ist Schmerz und Anstrengung, alles vergessen. Man wechselt instinktiv in diese komplette Ekstase und Euphorie, dann hast du diese, was sind das, 100 Meter, 80 Meter, wo du ja dann durch diesen Zielkanal geschleust wirst und dann kommen ja schon die netten Damen und Herren, die dir diese Medaille überreichen und da haben wir uns ja auch kurz aufgehalten nach unserem Zieleinlauf und das ist einfach auch jedes Jahr so schön, diese Szenarien, die da passieren, zu beobachten, weil da ja also alles passiert, Freuden, Tränen, Glückseligkeit und ich glaube, da werden ganz viele auf dem Weg zum Erdinger Stand und dann raus schon die Pläne geschmiedet haben, was als nächstes ansteht wahrscheinlich.
Der Unterschied ist ja, dass man nach so einer Wettbewerbssituation sich dann was gönnt, ne? Also
genau.
Keine Ahnung, wer wird ja wahrscheinlich essen gewesen sein, ja? Man fängt wieder an, exzessiv Alkohol zu trinken und so weiter. Da verschluckt er sich gleich an seinem Bier, nee, an seinem Wasser.
Ich muss noch Auto fahren nach Regensburg insofern.
Ah, ja, ja, okay, okay. Aber ich bin ja noch in der Phase, ich mache das ja noch nicht.
Ja.
Ne? Also ich bin ja noch in der, jetzt will ich nicht sagen asketischen Phase, aber
Fokusphase.
Also ich trinke ja gar keinen Alkohol, ich habe jetzt auch in der ganzen Zeit keinen Alkohol getrunken. Und esse auch noch mal bewusster.
Mhm.
Ja. Deshalb, so diese Belohnungssituation kickt.
Bewusster bezogen auf Kalorienzufuhr, die ja auch wichtig ist, um gut trainieren zu können, oder bewusster auf Inhaltsstoffe, sage ich jetzt mal, Zucker etc.
Beides. Also erstmal ist ja der Punkt, ich hatte in der ersten Woche knapp 20 Stunden Training.
Mhm. Oh, das ist eine Menge.
Und in der zweiten 15. Das musst du natürlich auch erstmal versorgen.
Genau, genau.
Ne? Weil man leider ja auch wir sind häufig über die Mittagszeit Rad gefahren. Das heißt, dir fehlt dann eigentlich eine, sagen wir mal, so eine klassische Mahlzeit aus der Frühstück-, Mittag-, Abendessen-Aufteilung.
Ja.
Da musst du aber ganz dringend, sobald du vom Rad runter bist, anfangen, was zu essen. Weil sonst ist der Abstand zum Abendessen vielleicht zweieinhalb, drei Stunden später, der ist viel zu lang.
Und du regenerierst dann auch nicht.
Der regenerierst du viel schlechter, kommst halt ganz schnell in ein Defizit rein. Und die Konsequenz ist dann oft, dass die Leute abnehmen im Camp.
Ja.
Ja, oder sie versuchen sogar, Diät zu machen im Camp.
Bewusst zu machen, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber, also abnehmen, ich glaube, bei dir ist da nicht die Gefahr, dass man Angst haben muss, dass du das jetzt also unverantwortlich machst. Aber man muss trotzdem sagen,
ihr könnt das schnell.
Ihr könnt das nicht sehen, aber ich sehe Ralf,
schon schmal, ne?
Und Ralf sieht sehr fit aus auf jeden Fall, so würde ich es umschreiben, also sehr, sehr trainiert.
Noch bin ich ja nicht fit, wäre jetzt ja auch falsch, weil das ist ja noch 4 Wochen.
Ja, ja.
Aber ja, also man sieht es tatsächlich, ich bin ja auch so ein Typ, dem man das relativ schnell ansieht, weil ich dann sehr schmal werde.
Ja.
Ich habe jetzt nicht tatsächlich so viel abgenommen. Weil natürlich verlagert sich ja, ne? Weil durch die höhere Belastung idealerweise sollte ein Muskelzuwachs passieren. Ne? Das merkst du halt auch an Beinen, die wird natürlich dann durch die dauernde Radfahrerei schon mehr. Aber an anderen Stellen schmilzt das natürlich dahin, ne? Weil du einfach sehr, sehr viel mehr umsetzt.
Ja.
Ne? Und dann, klar, du musst dann halt aufpassen, dass du erstens vernünftig isst, dass du ausreichend isst und dass du natürlich auch gute Sachen isst. Das ist da gegeben, weil das Buffet wirklich toll ist. Du kannst halt auch noch endlos zusätzlich Gewürze drauf machen oder dir Öle oder sonstiges ziehen. Aber ganz viel halt auch mit Nüssen und Körnern morgens. Das kannst du dir alles selber mischen, wenn du magst. Es gibt jeden Tag Fisch. Natürlich umfangreiche Salatbuffets und so. Aber die musst du dann auch nutzen. Ne? Weil ich sehe halt auch immer noch wahnsinnig viele Leute, die morgens dann da nur die Nutella-Pancakes essen oder direkt was ich noch härter finde. Also ich meine, mir schmeckt das auch einfach nicht. Da kommen Leute morgens und abends auch mit 5 Donuts auf dem Teller wieder vom Buffet.
Also auf jeden Fall eine reichhaltige und gleichermaßen ausgewogene Ernährung.
Also da bin ich dann teilweise schon auch wirklich schockt. Ja. Muss ich echt sagen. Also ich meine, ich bin ja jetzt vollkommen unverdächtig, dass ich jetzt nicht
einen Kuchen
auch
esse oder so.
Einen Kuchen esse, ja. Das gibt es ja natürlich dann, also es gibt es ja fantastisch, ja. Also die backen jeden Tag. Ja, eben auch so mit so Müsli-Talern und so. Also wirklich auch tolle Sachen. Aber Donuts, ey Leute, das ist gesättigte Fettsäuren, schlechte Schokolade, die da drauf ist. Das ist einfach, die Dinger kann man höchstens benutzen, um sie sich gegenseitig an die Wand zu werfen, aber zum Essen. Und echt, ich jeden Tag 5 Dinger auf so einen, ja, und dann aufs Rad, also das ist mir vollkommen schleierhaft. Also das ist ja auch gar keine Energie, das nützt dir nichts.
Ja.
Brutal. Ne? Hast du auch so Auswüchse im Trainingslager gemacht oder hast du das versucht zu verhindern?
Ich glaube, in der Masse der Trainingslager, also man ist dann schon fokussiert, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, und bei uns wurde da auf jeden Fall trotzdem supplementiert. Wie gesagt, also AG1 ist bei mir ja schon seit Jahren täglich im Einsatz, aber auch zum
ich
Beispiel
dachte, Donuts und Cola supplementiert.
Also dazu komme ich gleich. Also ich fange mal mit dem gesunden Teil an. Also gesund, ausgewogene Ernährung, AG1. Ja. Ich habe außerdem immer noch Eisen auf jeden Fall genommen. Vitamin D ist ja auch in unserem Community-Angebot mit drin. Ist wichtig für die Knochengesundheit, gerade wenn man viele Kilometer rennt, und war für mich auch persönlich zumindest der Gamechanger, dann irgendwann Gott sei Dank endlich keine Stressfrakturen mehr zu bekommen. Das kam ja schon ein, zwei Mal vor. Und was natürlich trotzdem so ist, wenn du halt sehr lange vielleicht auch in so einem, nehmen wir mal Beispiel, Höhentraining bist, und du hast ja dann auch einen wahnsinnig hohen Umsatz, also auch schnell mal Richtung 4.000, 5.000 Kilokalorien am Tag, wenn man da Marathonumfänge macht, und dann Verbrauch ist auch noch höher in der Höhe und so weiter. Also natürlich hast du dann irgendwann auch mal Bock auf was, einfach was Süßes, was Ungesundes, was jetzt kalorisch in der insgesamten Bilanz ja auch überhaupt nicht ins Gewicht fällt, weil es im Zweifelsfall sogar mal ganz gut ist, vielleicht noch ein paar extra Kalorien zu haben. Aber es ist jetzt bei mir auch nicht an der Tagesordnung gewesen. Wobei ich auch nie jemand war, ich glaube, das habe ich ja auch schon im Podcast in den letzten Jahren bestimmt schon mal irgendwann gesagt, der sich was verboten hat, weil ich diesen Sinn nicht gesehen habe. Also, weißt du, wenn ich jetzt mal Lust auf ein Bier hatte, auch in Kenia zu meiner aktiven Zeit, und da gesagt habe, abends, keine Ahnung, ich trinke jetzt gerne White Cap oder so, dann haben wir meistens denen erstmal erklärt, was ein Radler ist. Weil das ist außerhalb Deutschlands, ist dieses Konzept, dieses Getränks nicht bekannt, nee, sage ich jetzt mal.
Nee. Und dann haben wir meistens gesagt, wir würden gerne... Auf Fuerte heißt das Shanti.
Shanti, ja. Wir haben gesagt, wir hätten gerne ein Bier und ein Sprite. Das ist das Nächste, was du kriegen kannst, um das dann selber zu machen. Und ein Glas. Und haben sie uns immer angeguckt, als wären wir irgendwie irgendwelche Marsmenschen, was wir jetzt mit dem Bier und der Sprite gleichzeitig machen wollen. Das kam auch ab und an mal vor, dass du dann gesagt hast, komm, heute Abend habe ich jetzt Lust auf ein Bier, dann habe ich ein Bier getrunken. Weil man als Leistungssportler auf vieles verzichtet, sich in vielen Dingen einschränkt, um bestmöglich natürlich zu trainieren und bestenfalls ja dann auch im Wettkampf abliefern zu können. Aber wenn ich jetzt dann noch gesagt habe, ich verbiete mir alles, worauf ich dann mal Lust habe, wo man halt einfach so einen Hieper drauf hat, ich glaube, das hätte mich einfach auf Dauer dann sehr, sehr unzufrieden, unglücklich gemacht. Also weil es dir dann noch mehr nimmt von so einem normalen Leben, in Anführungszeichen. Und deswegen, nö, also das habe ich mir schon ab und zu mal gegönnt. Fun Fact, weil wir mit Kai nachher auch noch mal kurz über Kenia sprechen werden. Also gerade im Care Review, also unserer Unterkunft, unserer Lodge, wo man da ist. Also Lodge ist sehr hochtrabend. Es ist was zwischen einem Camp und einer Lodge. Also es ist mehr als eine Wellblechhütte, aber es ist auch nicht so komfortabel ausgestattet, wie man sich vielleicht so auf einer Safari so eine Lodge vorstellt. Und die hatten immer in der Karte Pancake Mikado, und ich nenne jetzt keine deutschen Namen, aber es gab auch Kollegen, wo wir uns dann abends gerne auch mal zusammengetan haben und gesagt haben, das bestellen wir uns jetzt heute Abend. Das waren immer 2 Pancakes. Also, oder wir würden sagen Pfannkuchen, nicht die amerikanischen Pancakes, die runden, ja, sondern schon so, wie wir es hier kennen. Und dann war immer, ich glaube, man konnte es sogar selber wählen, aber ich meistens hast du eine Kugel Vanilleeis und eine Kugel Schokoladeneis da reingemacht, das dann so schön zerlaufen. Und das war immer so ein Belohnungs, wie soll ich sagen, Dessert ab und an mal. Und inzwischen, das habe ich aber gar nicht gewusst, weil ich jetzt auch nicht mehr so regelmäßig da bin, der Besitzer des Care Reviews ist JP bzw. Jean-Paul, und wie man schon hört, kommt er offensichtlich jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Kenia, sondern der ist so ein bisschen so ein Pionier gewesen. Ich glaube, JP ist bestimmt auch schon Mitte 70, aber er kommt aus Belgien, und seit kurzem gibt's hier belgische Waffeln. Das hat er denen beigebracht, wie man belgische Waffeln macht. Und die haben wir natürlich dieses Mal probiert, und die waren ziemlich geil, muss ich sagen.
Selbstverständlich gab es im Camp auch belgische Waffeln.
Ja, klar. Ja. Also auch bei euch quasi, oder?
Ja, klar. Ja, ne? Also mit den Donuts, ja, waren meistens noch zusätzlich diese kleinen runden, ja, aber Pfannkuchen nicht so dick wie die Pancakes, die amerikanischen Pancakes, mit Nutella. Ja, oder eine Waffel mit Nutella.
Ja.
Ja, und dazu dann vielleicht eine Wassermelone. Ja, ja, wegen der Vitamine.
Damit man noch ein bisschen alibimäßig sagen konnte. Ja. Nee, also geile sowas, finde ich, ja, gehört schon dazu auch. Also ich finde, das ist, ja, mein Ding war es nicht, sich dann da zu sehr irgendwo alles zu verbieten.
Ja. Du, aber dann sind wir bei unserem zweiten Partner heute. Ja?
Korrekt.
Wenn man schon sich stresst und vor allen Dingen halt auch seine Muskulatur stresst, ob jetzt
vielleicht
in einem
gestern, ja, vielleicht
Lauf,
sogar,
genau, ja, oder in einem harten Training, ja, dann schaut doch mal bei den Produkten von Feelslike vorbei. Ja, haben wir euch ja auch schon die unterschiedlichen Produktvarianten erklärt. Das Bundle, da ist das 3 in 1. Aber vielleicht nochmal auf den Muskelkomplex, weil da könnt ihr euch was Gutes tun, wenn eure Muskeln gestresst sind.
Ja, genau. Also wir haben ja jetzt schon von einigen gehört, die uns ja dann auch geschrieben haben, dass sie es bestellt haben, dass sie gespannt sind. Es haben uns auch schon welche geschrieben, die schon sehr happy sind mit den Produkten, die sie bestellt haben. Wir haben jetzt gesagt, hey, wir greifen jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass ja nun gestern doch viele von euch ganz offensichtlich auch in Berlin gelaufen sind, vielleicht nochmal das Muscle-Komplex Sportgel heraus, ja, also eine Creme, ein Gel, was ihr in eure Beine einmassieren könnt, mehrfach am Tag. Und was natürlich hilft, Muskelkater etc. Schnellstmöglich auch wieder loszuwerden. Und wenn ihr sagt, das ist was, was ihr spannend findet, das könnt ihr natürlich alleine bestellen. Ihr könnt aber auch, wie viele andere von euch, diese Recovery Bundle Box bestellen. Da ist dann eben nicht nur das Muskelkomplex dabei, sondern eben auch das Mundspray, das Night-Komplex, was eben helfen soll, falls man abends auch mal nach späten Workouts zum Beispiel nicht so gut einschlafen kann. Das hilft eben schneller in Schlaf zu finden, um dann auch gut zu regenerieren. Es gibt das Repair-Komplex, auch das ja vielleicht ein Wundbalsam sozusagen für Hautirritationen, für Druckstellen. Auch das ja vielleicht nach dem Berliner Halbmarathon gestern für den einen oder die andere sinnvoll. Da habe ich ja auch im, muss ich sagen, im Zielbereich durchaus beim einen oder anderen Schuh, je nach Farbe des Schuhs, gesehen, dass es da womöglich nicht ganz so gut während des Rennens gelaufen ist, weil es dann doch sehr rot war, was man durch den Schuh sehen konnte. Von dem her auch das, was eben hilft, dass solche Dinge schnell abheilen und ihr hoffentlich dann auch schmerzfrei wieder weiter eurer Leidenschaft nachgehen könnt. Schaut euch das gerne an, informiert euch. Dafür gibt es den Link feelslike.sport/discount/bestzeit. Da habt ihr eben dann auch noch die Möglichkeit, 10% Preisvorteil auf die Produkte oder eben auch auf die Bundlebox mitzunehmen. Wir müssen mal mit unseren Freunden hier von Feelslike sprechen, wie lange diese Links eigentlich gelten. Ich glaube, wir haben jetzt die vorerst letzte Werbeintegration bei uns hier im Podcast, aber ich gehe davon aus, die werden die Links erstmal aktiv halten. Also auch wenn ihr die Folge erst eine Woche später oder in 2 Wochen hört, sollte das vermutlich noch möglich sein. Ansonsten schlagt am besten gleich zu. 10% Preisvorteil könnt ihr euch da sichern. Und ja, uns tut's gut und wir hoffen euch natürlich auch.
Ja, und wenn wir schon bei den großen Zielen sind, am Wochenende war ja auch Paris-Marathon, ja. Eine Leistung müssen wir noch herausstellen, wobei schon außergewöhnlich war, wie groß der Anteil an Läuferinnen und Läufern aus Kenia und Äthiopien ganz vorne war. Da waren praktisch, bis auf eine Ausnahme, keine Europäer oder Asiaten oder Nordamerikaner unterwegs. Klar, da sind jetzt auch natürlich die Saisonaufteilung ein bisschen anders, aber es waren 56.000 Starter. Ja, das Ganze ist nicht dieselbe Strecke wie bei den Olympischen Spielen, aber man hat schon gemerkt, ja, die Stadt und die Laufszene, die vibriert da schon total. Ja, da wird's ja dann auch einen Nachtlauf und einen Nachtmarathon geben an dem Wochenende, wo die Marathons der olympischen Distanzen dann entsprechend stattfinden. Wird es dazwischen eine Nachtveranstaltung für jedermann geben, ist aber mit Lotterie längst alle Plätze weg. Aber man merkt halt, dass die Marathon- und die Laufszene bei den Großveranstaltungen und bei den Großereignissen schon richtig abgeht. Ja, das ist so. Und dann hat da ein Schweizer ein Debüt abgeliefert. Ich weiß nicht, kanntest du den vorher?
Überhaupt nicht. Also ich hatte in der Vorberichterstattung irgendwo mitbekommen, weil ich bin jetzt auch nicht so in der Orientierungslaufszene drin, muss man sagen. Mhm. Wie ich durch Schweizer Laufkollegen früher schon mitbekommen habe, ist das vor allem in der Schweiz und in skandinavischen Ländern aber richtig groß. Also gerade in Skandinavien ist das so, also du kannst auch Profi im Orientierungslauf werden, weil das da sehr populär ist. Und der Name hat, der ist irgendwo schon mal rumgegeistert auf meinen einschlägigen Instagram-Seiten, die eben solche Debüts und die damit verbundenen Ambitionen mal ein bisschen rausstellen. Und da war halt auch, ja, du hast mitbekommen, der hat einiges vor, aber der Name an sich, den habe ich jetzt mit keiner anderen Leistung jetzt irgendwie in Zusammenhang bringen können, die man halt so mal über 10 Kilometer oder Halbmarathon schon mitbekommen hätte. Und ich war dann doch interessiert, aber ich habe auch nicht mehr gewusst, ob es jetzt der Paris-Marathon ist oder ein anderer Marathon oder Zürich oder was auch immer. Und ich hatte es ja fast umgehauen, als ich das gesehen habe. Und uns haben das ja dann auch einige Schnelle von euch, also schnell im Sinne von offensichtlich wahrscheinlich auch schnelle Läufer, aber auch schnell im Konsumieren von spannenden Ergebnissen mehrfach gestern schon geschickt, dass wir uns das unbedingt mal anschauen sollen. Ja, Wahnsinn. Also das ist jetzt der drittschnellste Marathonläufer der Schweiz, wenn ich es richtig gelesen habe, nach Thaddäus Abraham natürlich und nach Viktor Rödlin. Und das war sein Marathon-Debüt. Also, ja, Wahnsinn. Und herzlichen Glückwunsch von uns natürlich.
Ja, also ein absoluter Kracher natürlich. Und weil wir es nachher ja noch mit unebenen Laufuntergründen und trailartigem Laufen haben, an diesem Wochenende ist ja auch der, jetzt habe ich schon wieder den Vornamen vergessen, Janosch Kowalczyk
hat auch gewonnen, ja.
Der hat auch gewonnen, und zwar die 110 Kilometer Distanz, die 110 Kilometer Distanz beim UTMB-Rennen in Kroatien, der ja die erste Woche auch noch mit uns zusammen auf Fuerte im Trainingslager war. 9 Stunden 52, er wollte unbedingt unter 10 Stunden bleiben, 9 Stunden 52, Leute, das ist wirklich ein Hammer-Ergebnis. Respekt. Er war damit fast 40 Minuten schneller als der Zweite. Boah. Ja, also das ist schon ein richtiges Brett. Ja. Ja. Aber man sieht, es ist eine hohe Dynamik in allen möglichen Bereichen. Ja, und dann sage ich mir ja immer, also so ein Halbmarathon ist eigentlich die Königsdistanz.
Ja, Halbmarathon ist die Königsdistanz. Ja, wir freuen uns. Also ich freue mich erstmal, dass ich einmal mehr mit Kai am Wochenende unterwegs war. Und ja, Inga-Lena Schönburg-Kolk war auch mit dabei. Die war ja auch schon bei uns im Podcast. Insofern war das schon mal eine sehr illustre Runde mit natürlich auch viel Spaß drumherum. Aber ein schönes auch gemeinsames Lauferlebnis. Und da sprechen wir heute unter anderem natürlich auch mit Kai Pflaume drüber, der einmal mehr und inzwischen ja schon zum dritten Mal jetzt hier bei uns zu Gast ist. Da gibt's nicht viele, die schon so häufig bei uns zu Gast waren, aber auch immer sehr beliebt bei euch, wie wir ja auch dann als Rückmeldung bekommen. Insofern freuen wir uns, dass er sich einmal mehr für uns Zeit genommen hat, denn der ist schon wieder, also er ist zwar wieder in München zurück jetzt aus Berlin, aber der ist schon auch wieder auf dem Sprung und würde sagen, wir holen ihn hier mal dazu. Ja. Herzlich willkommen, lieber Kai.
Ja, ihr Lieben, ihr seht es ja nicht, aber mir sitzen zwei sehr frische, gut gelaunte junge Herren gegenüber. Ja, hallo Kai. Ja, was soll ich sagen? Völlig ungezeichnet. Ja, da wäre noch was gegangen gestern, oder?
Ah, nee, da wäre nicht mehr viel gegangen gestern. Also vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Also das ist ja hinterher, selbst hinterher schwer zu sagen, ob man an irgendeiner Stelle noch hätte was rausholen können. Aber es war jetzt nicht heiß, aber es war durchaus warmes Wetter beim Berlin-Halbmarathon. Und das so in der Stadt, ja, das hat nicht nur uns ein bisschen oder besonders jetzt mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich glaube, da waren viele andere auch durchaus von beeinflusst. Ist jetzt nicht das Lieblingslaufwetter, wenn man sich's aussuchen kann. Also 10 Grad kälter wäre definitiv angenehmer gewesen. Und dann wären wir vielleicht auch noch 1-2 Minuten schneller gewesen.
Ja, das ist ja tatsächlich rein physiologisch sind das natürlich ein paar Prozesse, die da ablaufen logischerweise, weil der Körperkern halt einfach heißer wird und dann fährt der Körper einfach ein bisschen runter. Ich hatte schon gesehen, am Start hattet ihr schon 17 Grad. Das ist ja sowieso schon mal sehr ungewöhnlich warm für die Jahreszeit, aber auch einfach nicht die ideale Lauftemperatur, weil man einfach schon mit mehr Grundtemperatur da reingeht. Habt ihr das gemerkt morgens, dass das einfach schon ein sehr, sehr schöner Frühlingstag war, aber jetzt vielleicht nicht so der idealste Lauftag?
Also man hat einfach gemerkt, dass alle Leute sehr früh kurz unterwegs waren, also sowohl in kurzer Hose als auch in Singlets oder Tanktops. Ja. Also da hat sich keiner irgendwie lange noch damit aufgehalten, die langen Sachen anzubehalten. Ja, beim Start war es nicht warm, aber es war einfach angenehm. Aber es wurde dann halt sehr schnell warm, weil es dann doch so bei Kilometer 10 waren wir, glaube ich, schon bei 23, 24 Grad.
Ja.
Und das macht sich dann halt schon bemerkbar. Und wie gesagt, gerade wenn man auch in der Stadt läuft, ne, dann ist das nochmal was anderes. Es gab zwischendurch mal ein bisschen Wind, das war aber kein großes Thema. Der hat weder für große Abkühlung gesorgt, noch war er hinderlich, weil es großartiger Gegenwind war. Also das hat keine Rolle gespielt. Aber man hat schon gesehen, die Wasserverpflegungsstationen und auch sonstige Verpflegungen wurden sehr, sehr intensiv in Anspruch genommen.
Ja, also der und große Unterschied, wenn man vielleicht mal zu den letzten zwei Ausgaben des Berliner Halbmarathons zurückschauen möchte, ist einfach der, Kai hat schon gesagt, die Art und Weise, wie Menschen zum Start gepilgert sind, die war eher sommerlich geprägt, sage ich jetzt mal. Gerne schon mit kurzer Hose, wir ja auch eingeschlossen und auch oben gerne mal kurz und vor allem die letzten beiden Jahre oder vor zwei Jahren, wo es ja am Start ja noch die ersten Schneeflocken wieder runterkamen, wo du dachtest, oh, Wintereinbruch ist wieder hier. Da waren wir natürlich irgendwie mit drei Schichten angezogen. Also das ist natürlich einfach ein Riesenunterschied gewesen und natürlich, das soll jetzt gar nicht irgendwie, also es ist jetzt nicht hochsommerlich oder subtropisch gewesen, aber es ist einfach, glaube ich, vor allem zu dieser Jahreszeit einfach sehr ungewohnt gewesen für ganz viele Menschen. Und das hat sich in auch verschiedenen Gesprächen im Nachgang herauskristallisiert. Also wir hatten jetzt ja während des Rennens oder hatte ich jetzt keinen Einblick, wie es vorne so abläuft. Und wir haben natürlich mit vielen deutschen Kolleginnen und Kollegen von früher natürlich auch gesprochen. Und da ging es ja ganz vielen auch so, dass es nicht dazu gereicht hat, die Ziele zu erreichen, die sie sich natürlich vorgenommen haben. Und auch, ich weiß nicht, ob man die Szene, ob du die gesehen hast, Ralf, aber es gab ja auch Szenen vom Zielanlauf des Siegers von Ebenio und dem ging es ja auch alles andere als gut. Also der ist ja auch im Ziel direkt zusammengeklappt. Und das weiß ich auch noch, wir hatten uns das gesagt, jemand aus der Bubble, der Organisatoren, also da waren wir gerade im Nachgang nach unserem gemeinsamen Halbmarathon noch was essen. Und da hatten wir schon die Info, dass es zu sehr, sehr vielen auch Rettungseinsätzen an der Strecke leider gekommen ist. Einfach zu dem Stand waren ja noch nicht mal alle im Ziel. Also das muss man ja auch sagen, es erstreckt sich ja dann noch bis Zielschluss wesentlich in den Nachmittag hinein. Aber da waren es wohl schon 400 Einsätze, das muss man sich ja mal vorstellen. Mhm. Und gerade auf den letzten Kilometern, ich sag mal so, Kai, du weißt ja, 15 war nochmal eine Verpflegung und auch so eine Beregnungsanlage sozusagen, wo man sich abkühlen konnte. Aber jenseits da bis ins Ziel fast, also so 17, 18, 19, da gab es auch echt teilweise nicht so schöne Szenen am Streckenrand, wo
dann... Das haben wir schon gesehen.
Genau.
Also haben wir schon einige Leute gesehen, absolut, die zusammengeklappt sind.
Absolut, ja. Und dann,
gut, das ist natürlich so ein Phänomen, dass tatsächlich ja bei den kürzeren Läufen, also nicht Marathonläufen, mehr Leute strugglen als bei den Marathonläufen, weil einen Marathon läufst du nicht mal eben so. Da weißt du, da ist der Grundrespekt vor deutlich größer. Ein Zehner, ja, den laufe ich mal eben so, ne? So, ja, von der Theke, ne? Fußballmannschaft, keine Ahnung, ne? Den laufe ich mal eben so. Und selbst für einen Halbmarathon gilt das ja, ach, das kann man ja mal probieren. Und dann ist es doch ein bisschen weiter. Und klar, wenn Leute ja langsamer laufen, also irgendwas zwischen 2 Stunden 15 und 2 Stunden 45, dann bist du ja schon mitten in der Mittagszeit gewesen.
Ja.
Da war es ja eher noch mal deutlich wärmer.
Ja.
Gut, bei Ebenio kam natürlich noch eine andere Kleinigkeit dazu. Der hat natürlich vorne versucht, Weltrekord zu laufen.
Ja, und ich hatte mit Marc Milde, dem Race Director, noch kurz gesprochen, als wir uns verabschiedet haben, uns am Nachmittag auf den Heimweg gemacht haben, sind wir uns im Hotel noch kurz begegnet. Und er ist ja da immer live dabei, entweder auf dem Motorrad oder im Führungsfahrzeug und versucht natürlich ein bisschen Einfluss aufs Renngeschehen zu nehmen. Insofern, dass, wenn es um solche Rekordthemen geht, jetzt vielleicht nicht übertrieben losgerannt wird, aber weil hatten Kai und ich auch viel drüber gesprochen, dass es natürlich, dass man versuchen muss, möglichst gleichmäßig natürlich zu laufen und auch hoffentlich nicht zu viel zu schnell, aber auch da, ich sage, absoluter Weltklasse, Mann. Erster Kilometer 2,38.
Ja, in also grob mal 10 Sekunden zu schnell, ja.
Ja.
Naja, und was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja immer noch eine Siegprämie und da es ja jetzt kein Finish war, wo er nur noch gegen die Uhr gelaufen ist, sondern auch noch gegen den Gegner, der ja auch noch vorhatte zu gewinnen, ne, da ging es ja auch nochmal darum, sich da dann vielleicht alles abzuverlangen.
Ja, ja, der hatte sicher die letzten 10 Kilometer ordentlich zu tun. Der war ja vorher schon wirklich komplett alle und am Ende, der taumelte dann leicht so hin und her. Dabei lief der vorher weg, also läuft eigentlich ja sehr, sehr, sehr schön. Das muss ich aber schon sagen, Kai, ich habe ja jetzt auch viele deiner Postings sehr genau angeschaut, wie du gelaufen bist und so. Und da habe ich gedacht, boah, der Kai, der ist richtig gut drauf. Ihr habt die Höhenkette mit Kenia einen Hauch zu spät gemacht. Ja.
Nee, das Höhentraining in Kenia war einfach zu kurz. Das war zu
kurz. Da haben die drei Tage doch nicht gereicht.
Es war nicht der Zeitpunkt, es war einfach wirklich die Dauer. Wobei ich sagen muss, vielen Dank erstmal für das Lob. Es kommt ja dann doch aus profundem Munde. Ich war gestern mit meiner Lauftechnik überhaupt nicht zufrieden. Also da hat sich gestern irgendwas eingeschlichen, was ich hinterher natürlich auch sehr deutlich auf verschiedenen Videos gesehen habe und was ich so von mir gar nicht kenne. Also ich bin A, sehr im Hohlkreuz gelaufen und hatte extrem den Kopf im Nacken. Ja, da habe ich gestern Abend auch noch lange mit Philipp Seib drüber gesprochen, der das natürlich auch gesehen hatte und sich das auch nicht so richtig erklären konnte. Ja, er sagt, es kann verschiedene Ursachen haben. Also ich habe gestern einen anderen Schuh ausprobiert. Das kann eine Ursache sein. Das kann aber auch sein, dass natürlich sehr viel drumherum passiert ist. Also dass man versucht, alles aufzunehmen, was um einen herum passiert und das deswegen zu einer veränderten Körperhaltung führt. Damit war ich nicht so happy. Ich muss sagen, schlussendlich mit dem Ergebnis schon. Also das hat mich dann ja doch ins Ziel getragen. Auch mit der Unterstützung, muss man ganz klar sagen, von Leni und Philipp, die mich dann auf den letzten Kilometern nochmal richtig gepusht haben. Aber ich habe gestern auch gelernt, das ist ja immer so, das sind ja diese typischen Läufersachen, ne? Ich habe ja gar nicht so große Wettkampferfahrung, die man dann so mitnimmt. Kilometer 15 beim Halbmarathon ist das, was Kilometer 32 beim Marathon ist. Ja, das werde ich demnächst jetzt öfter mal anbringen. Ja, und ich muss sagen, Kilometer 32 beim Marathon, da habe ich mich, glaube ich, sogar ein bisschen besser gefühlt als gestern bei Kilometer 15 beim Halbmarathon. Ich weiß nur noch, dass ich bei Kilometer 32 beim Marathon Seitenstechen hatte, die ich dann aber sehr aktiv weggeatmet habe. Aber gestern Kilometer 15, da war der Puls schon ordentlich hoch und da habe ich mir dann auch mal kurzzeitig eine kalte Wasserdusche gegeben, um mal wieder ein bisschen runterzufahren. Und danach ging es auch deutlich besser wieder.
Ja, also das vielleicht auch aus der Beobachtung für mich ja auch eines der ersten Rennen, also letzten Endes ja New York City Marathon mit Kai letztes Jahr im November, aber jetzt auch den Halbmarathon mal laufen, so zu erleben, wie es eben alle erleben, also in der Masse drin. Es ist, das war ein schönes Erlebnis. Man konnte natürlich ganz andere Dinge beobachten, die man sonst ganz vorne in den Top 10, Top 15 nicht mitbekommt. Und also wenn ich eins sagen muss, was, glaube ich, alle sehr betroffen und getroffen hat, sozusagen, ist, ich glaube, bis Kilometer 10 hatten wir noch ein bisschen das Glück, also alle, die gestartet sind, dass es noch einigermaßen bedeckt war und dann ist es doch mehr und mehr auch aufgerissen, dadurch natürlich auch die Temperatur relativ sprunghaft angestiegen und Kai hat es am Anfang schon gesagt, Wasser und Verpflegungsstellen, die wurden wirklich sehr konsequent in Anspruch genommen. Also da sind viele auch teilweise stehen geblieben oder gegangen und haben versucht, einfach Flüssigkeit nachzutanken oder sich auch zu kühlen, um die Körperkerntemperatur zumindest ein bisschen runterzubringen, weil es ist natürlich klar, wenn du, je angestrengter du bist, das wird ja üblicherweise im Rennverlauf nicht besser hinten raus, plus der Aspekt dazu kommt, dass die Temperatur und auch auf der Haut natürlich einfach deutlich wärmer wird, dann ja ist irgendwann natürlich auch pulstechnisch ein Limit gesetzt, ne? Und deswegen gab es, glaube ich, dann leider auch ein paar oder auch nicht nur ein paar, sondern leider häufiger die Probleme mit Kreislauf etc., dass dann irgendwann halt ein kritischer Punkt erreicht ist, wo dann der Körper sagt, hey, wir sind jetzt bei 180, 190 oder so, das sind wir gar nicht so gewohnt genau, dazu kam das. Und Kai, man hat das, glaube ich, hoffentlich rausgehört gerade, Kai ist ja sehr, sehr, sehr selbstkritisch und auch schon in der Analyse ja schon sehr weiten Tag danach, aber der Punkt ist ja auch der, dass, also nur nochmal, dass das wir vielleicht für draußen hier klarstellen, also Kai joggt das ja nicht, ne? Also ist nicht so, dass Kai zu einem Halbmarathon oder zum Marathon geht und sagt, ach geil, ich möchte heute hier jetzt mal mitlaufen und ich möchte die geile Stimmung erleben. Also das möchte er natürlich schon auch, aber der ist ja schon mit sehr ambitionierten Zielen für sich selber, wie eben ganz viele andere ja auch von euch da draußen unterwegs, ne? Der geht da jetzt nicht hin und sagt, ich jogge das jetzt irgendwie durch und gut ist, sondern natürlich versucht er an seinem individuellen Optimum zu operieren und die bestmögliche Leistung abzuliefern. Und dementsprechend kann ich dich beruhigen, Kai. Also ich möchte nicht wissen, wie ich hinten raus bei dem einen oder anderen Marathon oder auch Halbmarathon ausgesehen habe. Da wird der Laufstil auch nicht mehr ganz so fluffig ausgesehen haben. Das ist tatsächlich auch einigermaßen normal, glaube ich.
Aber du hattest ja gestern wirklich super Support, muss man sagen, ne? Denn nicht nur einmal kam es vor, dass entweder Läuferinnen oder Läufer an uns vorbeikamen oder auch vom Streckenrand Menschen gerufen haben, Philipp, du schaffst das!
Ja, stimmt. Das ja, die wissen, wie viel du trainiert hast, deshalb da hatte der ein oder andere Sorge um dich.
Das kann gut sein, ja.
Hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich muss vielleicht ganz kurz erzählen, Ralf, das ist wirklich spannend und war ja für mich eine absolute Ersterfahrung. Wir hatten ja gestern das Privileg, wirklich ganz vorne starten zu können, ne? Also direkt hinter den Eliteläufern. Aber hinter den Eliteläufern heißt ja vor den anderen Wahnsinnigen. Ne?
Ja, das denn, ist schon richtig.
Da gibt es ja, ich weiß nicht, Philipp, vielleicht weißt du das, wie viele Eliteläufer da vor uns ungefähr waren, 20, 30?
Lass es vielleicht in Summe mit den Frauen 50 sein, das sind dann aufgeteilt auf die beiden Startkanäle sozusagen, genau. Links und rechts, Frauen links, Männer rechts, aber das
okay,
wird es dann gewesen
dann,
sein.
Dann kommen noch ein paar Tausend, die richtig genau. Feuer machen.
Dann wird ja irgendwann runtergezählt und dann gibt's ja den Start. Und dann heißt es erstmal schlichtweg überleben. Ja, dann ja. Musst du ja wirklich, dann bist du ja nur, wenn ich da vorne starte, bin ich ja nur ein Hindernis, ein Ärgernis. Ne? Also dann bist du ja wie so ein Pfosten, der im Weg steht. Ne? Und von hinten kommen sie dann alle mit brachialem Tempo und das verleitet einen selbst dazu, gerade den ersten Kilometer dann auch deutlich schneller zu laufen, als man sich das vorgenommen hat. Und bis man dann so an der Siegessäule angekommen ist, wo es dann ja ein bisschen weiter wird so vom Platz, heißt es dann wirklich erstmal aufpassen, dass man nicht irgendwie zu Boden geht. Aber das ist uns zum Glück gelungen. Aber es war eine spannende Erfahrung, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich gerne. Das sind halt so Grunderfahrungen, die man natürlich da macht. Und man muss ja auch eins noch bedenken, das unterschätzt, glaube ich, der ein oder andere, der so eine Erfahrung mit kürzeren Strecken, sage ich mal, noch nicht gemacht hat. Es ist ja einfach das andere Tempo. Ja, weil dein Marathontempo ist halt einfach ja ein anderes Tempo. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist und dann meint, ach, jetzt laufe ich mal einen schnellen Zehner, das ist was völlig anderes. Ja, oder ich laufe mal einen schnellen Fünfer, das sind halt ganz andere Geschwindigkeiten und die beanspruchen den Körper anders. Ja, also da geht es dann halt sehr viel schneller an den Rand von Laktat oder eben, dass der Puls hochgeht. Ne? Das ist eine andere Kiste, als wenn du dahin schwebst, erstmal 30 Kilometer und dann mal guckst, wie dann der letzte Part von einem Marathon vielleicht aussehen könnte.
Also wie dahinschweben hat es sich in New York auch nicht angefühlt, aber aber in der Tat, du hast völlig recht, wir sind gestern, ich weiß gar nicht, die ersten 10, 11, 12 Kilometer, glaube ich, mit 4,40 knapp drüber im Schnitt gelaufen.
Ziemlich genau, ja.
Das ist für mich schon sehr, sehr schnell, in der Tat. Das war ja auch so ein bisschen das Ziel, dieses Tempo zu halten. Das ist dann nicht ganz gelungen bei den Temperaturen. Das ist nicht ganz gelungen bei den Temperaturen. Ich glaube, wir sind im Schnitt dann bei 4,50 gewesen, habe ich gestern gesehen, also über die gesamte Strecke. Und damit war ich persönlich dann super happy. Ne? Also das war eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, wow, also cool, dass das noch, ich glaube, wir waren knapp 1,41, 1,51 war die Nettozielzeit. Und
was ja auch nur am Ende des Tages eine Dreiviertelminute etwa über deiner bestehenden Bestzeit ist. Also das ist ja dann trotzdem angesichts der Bedingungen ja trotzdem noch eine sehr, sehr solide Leistung, muss man sagen, auch wenn man vielleicht sich ein bisschen was anderes eigentlich vorgenommen hatte. Generell muss man sagen, die ersten 10, zumindest wenn die, ich gehe mal davon aus, die Veranstalter haben die Kilometermarkierung korrekt aufgestellt, deswegen ich stoppe dann sowas ganz gerne tatsächlich einfach mit der Stoppuhr raus und da sind wir bei 46, 28 über 10 Kilometer durchgegangen, was ja praktisch 12 Sekunden unter geplantem Race-Tempo sozusagen ist. Also 4,38 hoch, 4,39, das ist ja dann schon ziemlich on point. Dann kam der Aspekt Wärme, man merkt, es geht ein bisschen an die Substanz und so weiter, aber nichtsdestotrotz, Kai, musst du ja auch sagen, hinten raus, du hast dich ja schon krass gequält und du hast ja dann trotzdem auch wieder zugelegt, vor allem gerade auch der letzte Kilometer war ja ansatzweise wieder das Tempo, was wir mit dem wir ins Rennen gestartet sind, also das war dann schon wieder möglich, aber halt nicht so konsequent, das dann halt durchzuziehen, weil da ist dann halt dieser Pulssprung sonst zu krass, ja.
Naja, da hatte ich dann auch das zweite Koffeingel drin.
Ach so.
Nein, du hast das ja eben so nett umschrieben, Kai. Ich kann mir das schon vorstellen. Du hast ja gesagt, toller Support von Leni und von Philipp. Also die haben dich angeschrien und zur Sau gemacht die ganze Zeit, ja.
Ja, also na, nicht die ganze Zeit, aber speziell hinten raus. Also ja, Leni hat sich dann einmal bei mir erkundigt, wie weit, also wie ich es denn gern hätte.
Ja, stimmt.
Sofort. Ne? Also was sie denn so sagen dürfte, ja, und wie weit sie sich da rauslehnen darf. Und das hat dann wirklich auch geholfen, ne? Weil sie mich dann immer wieder so, ja, Oberkörper nach vorne, guckt dem Vordermann auf die Hacken und ne, und so mit Arme und so, das ging eigentlich gut. Also das war auch ein Thema, was ich mit Philipp Seib vorher besprochen hatte, ne? Armeinsatz und sehr bewusst, und gerade wenn man auch mal das Gefühl hat, es wird ein bisschen schwieriger, dann immer an die Arme denken, ne? Weil die führen dann doch dazu, dass der Rhythmus da ist und dass man eben auch die Körperspannung nicht verliert. Und ich wollte vor allen Dingen wirklich auf dem letzten Kilometer eines vermeiden, also ich wollte keine 1:42, 0:05, 0:06, 0:07 da sehen, weil ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich noch die 1:41, also das ist immer super ärgerlich, wenn man so kurz nach dem Minutensprung dann irgendwie ins Ziel kommt, und das wollte ich absolut verhindern, das ist zum Glück auch gelungen. Also.
Ja. Ich sag nur, Philipp, ne? 3:33, 33, ne? Wie war das, ne?
Ja, das habe ich damals schon vergeigt auf den letzten Metern leider. aber weil wir jetzt vorhin kurz über das Koffein ja gesprochen haben, das ist eigentlich auch vielleicht ein ganz spannender Aspekt. Weiß ich nicht, wie das die Zuhörerschaft hier sonst handhabt, wenn die in Rennen gehen, ob die sagen, hey, ich nutze da Produkte, die eben auch Koffein enthalten, egal ob Gels oder Getränke. Kais Koffeinstrategie rührt ja, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes natürlich dieser Folge nochmal verlinken für euch, das Video von Kais Kenia-Trip, den wir vor 2 Wochen, was
also ist, glaube ich. Von unserem gemeinsamen Kenia.
Korrekt, ne? Gemeinsam diese knappe, ja sagen wir mal halbe, dreiviertel Woche in Kenia verbracht haben und natürlich auch ganz viel mit Amanal Petros dort Zeit verbracht haben und ihm über die Schulter geschaut haben, wie sein Leben und Training dort ist. Kais Koffeinstrategie rührt von dort, denn Amanal hat gemeint, das ist so das, was er üblicherweise macht, und dann hat Kais sich gesagt, Mensch,
das probieren wir mal. Also ich wollte von Amanal eigentlich wissen, wie seine direkte Marathonvorbereitung aussieht, also am Tag selber, ne? Also mir ging es so ein bisschen darum, um auch ein bisschen Insights an die Running Community weiterzugeben, und was isst er morgens und was isst er vielleicht noch oder trinkt er vielleicht noch kurz vorm Rennen und so, und er war da sehr eindeutig und klar und sagte, also vorm Rennen wird gar nicht mehr viel gegessen. Ja, er nimmt wirklich direkt vom Rennen einen doppelten Espresso und dann noch ein Ministry Koffeingel. Und dem folgen dann mindestens noch 2 weitere Koffeingels während des Marathons.
Uiuiui, das ist ganz schön viel Koffein, ja.
Das ist sehr viel Koffein, und da ist auch nicht wenig Koffein drin in diesen Gels, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ne? Dementsprechend, da war ich schon sehr erstaunt und habe gesagt, okay, also das Koffein-Thema muss ich vielleicht nochmal überdenken. Und da muss man aber auch, hey Leute, wenn ihr jetzt zuhört, ja, probiert das nicht das erste Mal, weder in einem Halbmarathon noch in einem Marathon. Ne? Also auch da ist wirklich absolute Frage der Verträglichkeit. Ne? Wie reagiert man auf solche Produkte und wie reagiert man auch auf diese Menge an Koffein? Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man diesen Koffeinkick auch über den Zieleinlauf hinaus mitnimmt. Ne? Ja, also das... Das hat man ein bisschen noch was von, ja, und dementsprechend, also das mal vielleicht vorher ausprobieren, wenn man das überhaupt möchte, aber ich habe gestern vor dem Start also Koffein-Kaugummis genutzt, die mir Philipp Seib empfohlen hatte, Performance Gums, und die nimmt man so 10 Minuten vor dem Start, kaut die dann schön durch, und dann ist man für den Start auf jeden Fall ready. Dann habe ich ein Koffeingel bei kurz vor Kilometer 12 genommen.
Ja.
Und das zweite hatte ich im Grunde eigentlich nur in Reserve dabei, hatte gar nicht vor, das zu nehmen. Aber nachdem es bei Kilometer 15 dann ein bisschen hakelig war, habe ich mich dann hinten raus doch entschlossen, mir das auch noch reinzufahren. Und das hat mir dann vielleicht auch den richtigen Push für die letzten 3 Kilometer gegeben.
Bis Kilometer 12 aber kein anderes Gel, also bis dahin bist du...
Nee, kein anderes Gel, ich hatte ansonsten Race Carb X in der Flasche dabei, ah, okay. Ne? Das ist flüssige Kohlenhydrate in einer sehr hohen Konzentration, und auch da hatte ich mit Philipp Seib vorher drüber gesprochen, wie wir da mit der Ernährung verfahren, und er hat mir gesagt, also gleich wirklich nach einer Viertelstunde, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde immer dafür sorgen, dass du einen süßen Geschmack im Mund hast, was darüber, also gar nicht so viel davon trinken, weil das doch eben sehr hochkonzentriert ist, sondern 2-3 Schlucke davon und nach einer Stunde dann alle 10 Minuten. Und das habe ich dann auch getan, zwischendurch natürlich immer auch mal Wasser getrunken, klar, du kannst ja nicht nur die flüssigen Kohlenhydrate zu dir nehmen, also zwischendurch immer mal Wasser getrunken und das hat mich eigentlich gut durchgebracht.
Ja, also hätte mich auch sonst gewundert, wenn du nur die aber du hast morgens zum Frühstück keinen Kaffee getrunken oder Kaffee getrunken?
Nein, ich habe tatsächlich diesmal auch die 2 Tage vor dem Halbmarathon komplett auf Koffein verzichtet. Das wollte ich mal ausprobieren. Also ich hatte Freitag, Samstag auch wirklich keinen Kaffee getrunken, um zu sehen, ob es dann vielleicht noch mehr kickt, wenn man dann am Sonntag dann wieder das erste Koffein zu sich nimmt. Ich habe am Halbmarathon-Tag selber dann morgens ein Porridge gefrühstückt und ein Brötchen mit Butter und Honig und dann ein Espresso dazu getrunken und dann, wie gesagt, die Koffein-Kaugummis dann kurz vorm Start und 2 Gels dann hinten noch drauf.
Gut, die meisten Sportler sind ja ohne Kaffee morgens gar nicht lebensfähig. Philipp, hebst du in die Hand, ja? Du, Philipp, du trinkst morgens auch ganz normal Kaffee oder Espresso?
Ja. Also gut, jetzt ist bei mir also nicht egal, aber da, sag ich mal, der Drive, sich da möglichst zu optimieren in allen Belangen, das macht natürlich vor allem Sinn, wenn man versucht, im eigenen Bestzeitbereich irgendwo sich verbessern und die letzten Puzzleteile umzudrehen. Also ich trinke schon ein bisschen mehr Kaffee vor einem Rennen trotzdem noch. Also das ist schon noch die Gewohnheit, aber ich mache jetzt keine Entwöhnung mehr. Also es gibt ja wirklich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich mache das eine Woche vorher. Also die trinken sonst schon gerne Kaffee, auch im Alltag natürlich. Aber die sagen, die machen eine Woche vorher einen ganz bewussten Verzicht, damit einfach die Wirkung des Koffeins nochmal anders wahrgenommen wird oder vom Körper auch anders aufgenommen wird. Das mache ich aber jetzt nicht mehr. Und ich glaube trotzdem, dass Kaffee, also wach machen ist die eine Sache, aber der Effekt des Koffeins, also ich sag mal so, heute trinke ich jetzt nicht mehr nur Kaffee, weil man sich davon einen Effekt verspricht, weil mir schmeckt Kaffee natürlich auch einfach so, aber das hat in der Vergangenheit natürlich schon geholfen. Und ich weiß auch noch, die Zeiten auf der Bahn, da waren die Rennen ja oft spät abends, da hast du dir auch vorher noch einen dreifachen Espresso oder so reingezogen, bevor es losging. Da war dann auf jeden Fall klar, dass die Nacht durchgemacht wird, weil wenn du dir abends um 9 noch einen dreifachen Espresso reinziehst und dann noch mit Adrenalin und allem möglichen da in Belgien über irgendwelche Mondobahnen rennst, dann war klar, wenn du da um 11 im Hotel bist, da wird an Schlaf nicht zu denken sein.
Aber ich sehe schon, Ralf schreibt sich all unsere Tipps hier sehr intensiv mit, weil er wird es natürlich brauchen, wenn er dann demnächst auf seinen ersten Marathon geht, den er jetzt ja angekündigt hat. Ja, also da war ich ein bisschen überrascht, aber am Ende auch, hat mich gefreut, das zu hören.
Ja, also das Thema haben wir ja letzte Woche schon kurz aufgelöst. Tatsächlich habe ich jetzt, um bei dieser Kaffeenummer nochmal zu bleiben, da habe ich eine sehr klare Strategie.
Hilft viel.
Nee. So. Also erstmal mit der Kaffeeentwöhnung, das wundert mich fast ein bisschen, weil tatsächlich, wenn man ja immer Kaffee trinkt, ja, dann ist das ja halt auch ein Genussmittel, um nicht zu sagen ein nicht nur gesundes Genussmittel, wo man Entzugserscheinungen von kriegt, wenn man das nicht nimmt. Also so 2-3 Tage danach hat man so einen Hauch von Entzugserscheinungen. Das kann halt auch dazu führen, dass man Kopfschmerzen bekommt und solche Geschichten. Ja, also da warst du, Kai, wahrscheinlich jetzt noch nicht drin, weil das dann zu kurz war vorher.
Habe ich ein bisschen gemerkt am Samstag, aber also ich trinke jetzt nicht mega viel Kaffee im Normalfall.
So 6-7 Tassen am Tag ist bei Kai normal.
Also 3-4 Espressi. Vielleicht, ja. Das sind ja alleine, wenn du morgens einen großen Cappuccino trinkst, sind ja da in der Regel schon 2 drin. Ja. Und dann vielleicht nochmal 2 Espressi und meist auch nicht später als 16 Uhr. Ja. Also das versuche ich absolut zu vermeiden. Und so Koffeingels und sowas nehme ich wirklich außerhalb habe ich beim Marathon New York genommen und habe ich jetzt beim Halbmarathon in Berlin genommen. Aber sonst im normalen Alltag überhaupt nicht.
Also da sind wir schon mal sehr ähnlich unterwegs. Ja, also ich trinke auch tatsächlich nur bis nachmittags Kaffee, dann nicht mehr. Und ich nutze Koffeingels auch nur ganz hinten. Und ich trinke nie Cola. Also nie.
Ich auch nicht. Überhaupt nicht.
Überhaupt nie, weil das ist ja eine andere Option, die man eigentlich immer hat bei entsprechenden Veranstaltungen, sei es jetzt ein Lauf oder ein Triathlon, dass man Cola ja bekommt an den Verpflegungsstationen. Ja? Das heißt, wenn es einem in der Hinsicht ein bisschen schlechter geht, dann kann man sich auch immer sicher noch eine Cola holen. Der Nachteil bei Cola ist natürlich sehr hoher Zuckeranteil. Ja? Das heißt, du haust den Blutzucker so hoch. Das heißt, du musst von da an dann permanent Cola nachschießen, weil sonst rauscht dir der Blutzucker komplett weg. Ja? Das ist halt der Nachteil. Das ist bei den Gels natürlich ein bisschen besser. Ja. Aber meine Strategie ist halt dann wirklich auch, erst ganz hinten im Wettkampf auf Koffeingel zu gehen. Also noch nicht irgendwie vorne. Gut, ich gehe jetzt ja Richtung 70.3, da muss ich ja so mit 5,5 bis 6 Stunden rechnen. Das ist natürlich deutlich noch mal länger, aber vor der letzten Stunde werde ich das nicht anfangen.
Ja. Nein, das ist im Normalfall auch die richtige Strategie. Ich glaube, beim New York Marathon habe ich das erste Koffeingel bei Halbmarathon genommen, bei 21. Ja. Und dann auch kein zweites, soweit ich mich erinnere.
Ich glaube nicht, nee.
Dann habe ich mit also quasi normalen Kohlenhydrat-Gels weitergearbeitet bis zum Schluss und natürlich eben auch die Flüssig-Carbs zwischendurch immer wieder zugeführt. Und auch das muss nochmal gesagt sein, ne? Also wenn jemand auch in diese Richtung gehen will, auch das muss man trainieren.
Auf jeden Fall.
Also man kann jetzt nicht einfach im Wettkampf anfangen, sich größere Mengen Kohlenhydrate da pro Stunde reinzuschieben, also zu trinken in dem Falle, weil das ist ja sowieso die bessere Variante. Da muss man die Verdauung drauf vorbereiten, was da passiert.
Ja. Also bleibt ja ein spannendes Thema. Ne? Was mache ich vorher? Deshalb hast du es ja auch einmal gefragt, das ist ja klar.
Ja,
ne?
genau.
Okay, dass du dir dann natürlich radikal den Koffeinschuss da setzt.
Aber auch Amanal hatte ja gesagt, dass er auch nach, vor allem hat er sehr viele gute Rennen, glücklicherweise, aber auch nach solchen, dann kommt vielleicht noch der Faktor Euphorie dazu, aber wenn er sich so eben auch mit Koffein vor dem Rennen und während des Rennens versorgt, dass er dann auch, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er gerne auch mal dann des Nächtens durch die Städte, wo er eben gerade ist, wandelt und sich die Stadt anguckt, weil er sagt, er kann halt auf gar keinen Fall sich jetzt ins Bett legen und irgendwie schlafen.
So kommt man auch zur Kultur, ne?
Ja, guck mal, das kann man natürlich vielleicht jetzt allen gleich mitgeben, die den Podcast heute oder vielleicht morgen früh am Samstag hören.
Ja.
Denn Amanal läuft ja jetzt am Wochenende in Hannover. Richtig. Beim ADAC-Marathon. Und ich denke auch, da wird seine Strategie ja keine andere sein. Also wenn ihr ihn treffen wollt, ja, dann
Sonntagnacht.
Ruhig mal Sonntagnacht in Hannover ein bisschen euch auf den Straßen umschauen. Oder vielleicht habt ihr ja auch eine gute Idee für ihn, was er machen könnte.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, Kai, ich möchte schon gerne nochmal bei deinem Training bleiben, weil mir das total imponiert hat. Also erstmal die enorme Konsequenz, die du da ja an den Tag legst. Das eine ist ja, dass du mit Philipp Seib einen sehr gewissenhaften Trainer hast, aber das ist ja nur das eine, weil es muss ja schon auch eine Menge intrinsische Motivation haben, das in einem Tagesablauf, der jetzt auch nicht so viel freie Stellen im Kalender hat, konsequent unterzubringen. Ja, also das hast du ja, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ohne große Einschränkungen oder Ausfälle durchziehen können, richtig?
Ja, absolut. Also, Entschuldigung, ich habe ein bisschen, ich muss einmal zwischendurch, das ist manchmal ein bisschen, glaube ich, Pollen jetzt gerade, dass ich mich hier und da
mache. Kann aber nach dem Lauf natürlich auch sehr gut sein, ne?
Ja, da gab es gestern, glaube ich, auch einiges, was an Pollen unterwegs war. In Berlin war die Blüte schon etwas weiter als in München, also da hat man ein bisschen was mitgenommen. Also grundsätzlich ist es so, das ist etwas, worauf wir im Training sehr, sehr achten und was mir natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, dass ich immer schon mal gut vorbereitet und verletzungsfrei durchs Training komme. Ich, toi, 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 bin jetzt auch nicht so infektanfällig, also auch da habe ich also keinerlei Einschränkungen in letzter Zeit gehabt und von daher konnte ich sehr gut trainieren und du weißt ja, ein Großteil des Trainings, also gerade die längeren Trainingseinheiten, finden ja in Trainingsplänen von Philipp Seib immer auf dem Fahrrad statt, auf dem Rennrad statt. Ne? Also dementsprechend laufe ich gar nicht so große Distanzen im Vorfeld. Und das tut mir offensichtlich dann eben auch sehr, sehr gut. Also ich habe dann so in den letzten Wochen jede Woche mindestens so eine Rennradeinheit von 90, 95, 100 Kilometern dann drin gehabt. Und ansonsten eben viele Intervalle dann parallel, das sind eigentlich eher die Laufeinheiten und dann vielleicht nochmal Intervalle, herzfrequenzbasierte Intervalle auf dem Spinningbike.
Mhm.
Und darüber hinaus, und ich glaube auch das ist ein Hauptgrund, so warum es körperlich dann auch immer gut stabil dann durch die Trainingsphasen und auch durch die Wettkämpfe durchgeht, investiere ich schon sehr viel Zeit in Stabilitätstraining, also wirklich Core, ne? Also dies, ich glaube, das ist so der Schlüssel, also für mich, ne? Ob das jetzt für alle gilt, weiß ich nicht, aber ich bin ja dann mindestens einmal die Woche bei Hansi Friedl, bei Corox, und das ist immer eine Stunde Behandlung und eine Stunde Stabi-Training. Also da geht es wirklich, wirklich, wirklich immer um Körperstabilität, um die Körpermitte, und da haben wir sehr viel gearbeitet in den letzten anderthalb Jahren.
Ja, nochmal für euch zu Hause. Das ist jetzt nicht nur klassisches Stabi-Training, sondern da wird schon auch Kai richtig gefordert, ne? Also in der Unterschiedlichkeit der Übungen, die ihr macht. Also das ist jetzt nicht nur Plank und Seitenplank, ne? Also da wird schon ein bisschen diffiziler und auch mit Gewicht gearbeitet, ne?
Ja, und es geht aber mittlerweile eben auch deutlich mehr, das muss man ja auch sagen. Ja. Also ich habe ja auch, gerade bevor ich eben also in die Marathonvorbereitung eingestiegen bin, hatte ich schon auch so meine Themen, Hüftbeuger links, Disbalance links, rechts, also auch linker Oberschenkel immer deutlich fester als der rechte, und solche Themen, auch ein bisschen unterer Rücken nach längeren Läufen. Und das war dann eigentlich das Ziel, das komplett wegzukriegen und da eben stabil zu werden. Und das ging von Anfang an nicht gleich mit Gewicht los. Also da haben wir auch viel für getan, aber mittlerweile geht da eine Menge, und das hilft natürlich eben auch weiterhin. Und auch heute, ne, wenn ich jetzt so nach so einem Lauf sage, also ich habe gestern weder während des Laufs noch heute jetzt nach dem Lauf, also weder Sprunggelenke, Knie, Hüfte, Rücken, da ist nichts. Also da merke ich einfach nichts.
Ja, das ist natürlich das Entscheidende, ne? Also dass man Spaß daran haben kann, dass man sich verausgabt, alles gut, aber dass man nicht danach dann erstmal eine Woche völlig alle ist und sich nicht mehr bewegen kann, ne? Das mit mit dem Problem mit dem linken Bein und dem hypertrophierten und festeren linken Bein, das rührt aber woanders her, das weißt du schon. Der Rechtshänder steht immer mit dem leicht angehobenen rechten Bein an der Theke.
Okay, okay.
Da ist die Belastung immer komplett auf dem linken Bein, ja. Und wenn man dann noch eine Maß in der Hand hat, dann ist die Disbalance vorprogrammiert.
Ja, das ist so. Wenn man dann das Maß verliert. Ja, wobei ich, um es nochmal seriös einzuordnen, ich glaube, das ist bei mir tatsächlich noch mehr aus einer Schulterverletzung rührt, die jetzt 3,5 Jahre zurückliegt und mit der dann auch eine OP einherging. Ich wurde dann auf der linken Seite, 7 Wochen komplett ruhig gestellt in der Schulter, und dem Ganzen folgte dann eine 9-monatige Reha, und da gab es natürlich auch eine längere Zeit, wo ich gar nicht laufen konnte. Und nachdem das Laufen dann wieder ging, merkte ich das auch, dass so diese Körperstabilität da etwas verloren gegangen ist, weil man offensichtlich sehr unbewusst auch eine Schonhaltung beim Laufen dann eingenommen hat, vielleicht eben auch den linken Arm nicht so aktiv beim Laufen eingesetzt hat und deswegen eben auch beide Körperseiten nicht mehr gleichmäßig belastet waren. Und wenn sich sowas mal einschleicht, dann dauert das tatsächlich auch ein bisschen, bis man das wieder weg hat. Also, aber zum Glück, wie gesagt, mittlerweile kann ich sagen, alles stabil.
Ja, sowas manifestiert sich natürlich unterbewusst, und dementsprechend schwer ist es, das dann auch wieder aus der eigenen Programmierung sozusagen rauszubekommen und auch dem Körper zu suggerieren, das ist wieder voll belastbar, weil 3,5 Jahre ist natürlich eine schon stattliche Zeit, die vergangen ist. Und dann muss man dazu sagen, du bist ja insofern auch ein Musterpatient, der nicht nur eine Reha gewissenhaft macht, sondern ja auch im Nachgang mit Abschluss der Reha nicht sagt, okay, jetzt lege ich mich wieder auf die Couch und passt alles, sondern du hast ja dann auch von dort aus nicht nur viel läuferisch wieder gemacht, sondern vor allem auch im Krafttraining. Und ich glaube, das ist vielleicht auch spannend, dass wir da nochmal drüber sprechen. Der Unterschied ein bisschen zwischen Krafttraining und Stabi-Training, also das, was Hansi macht oder auch natürlich sein Team und die Therapeuten vor Ort, ist ja ein bisschen was anderes, was du sonst auch noch machst. Und genau, gib uns mal vielleicht einen Einblick und ein Feeling, wie häufig schaffst du denn in dem durchaus sehr vollen Terminkalender jede Woche Sport zu treiben, und wie so grob die Verteilung zwischen Laufen, Nichtlaufen, was ist Nichtlaufen, was sind Belastungseinheiten beim Laufen? Ich glaube, das wäre auch spannend für die Leute, damit die mal einen Eindruck kriegen.
Also Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Intensität meiner Fernsehproduktionen irgendwann dann schlagartig reduziert, und das ist meistens Ende März, also das war jetzt gerade, weil der Großteil meiner Sendungen zwischen Anfang September und Ende März produziert wird, weil ein großer Teil der Sendungen eben auch in der eher dunkleren Jahreszeit läuft. Und von daher ist es jetzt eben mit Anfang April deutlich ruhiger geworden, was die Fernsehproduktion betrifft. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr freie Zeit, die ich dann am Ende auch ins Training investieren kann. Also jetzt in der Vorbereitung zum Beispiel, ich habe mich jetzt 3 Monate auf den Berlin-Halbmarathon vorbereitet. Da habe ich 3 bis 5 Mal die Woche trainiert. Also ich sag mal im Schnitt wahrscheinlich 4 Mal die Woche, aber je nachdem, wie mein Kalender es dann erlaubt hat. Und da ist es dann so, dass mindestens einmal die Woche wirkliches Krafttraining dabei ist, also wo dann auch schwere Gewichte bewegt werden. Eine Rennradeinheit, das ging ja zum Glück dieses Jahr auch schon sehr früh im Jahr, weil es da immer wieder trockene und auch schon wärmere Tage gab, die dann häufig auch aufs Wochenende gefallen sind, was natürlich klasse war. Und dann kommt 2 bis 3 Mal Laufen in der Woche dazu. Plus vielleicht eben einmal Stabilitätstraining, je nachdem, was dann da gerade ansteht. Ja, und das bei den Läufen sind das dann entweder Dauerläufe, wo es eher darum geht, in etwas 60 Minuten, 90 Minuten mit niedrigerer Herzfrequenz, oder dann eben Race-Pace-Intervalle, wo ich 10 Minuten einlaufe und dann 4 oder 5 Mal 1000 Meter Race Pace, 1000 Meter langsame, und dann nochmal 10 Minuten auslaufen. Also das ist so im Grunde genommen ein bisschen der Mix. Und ich suche da jetzt auch gerne hier bei dieser Gelegenheit nochmal den Schulterschluss mit Ralf. Denn auch das wird ja für viele spannend sein, ne? Denn in meinen Trainingsplänen stehen selten wirklich Longruns. Ja, weil die langen Einheiten, das lange Stoffwechseltraining findet einfach immer auf dem Rennrad statt oder auf dem Fahrrad allgemein statt, weil das natürlich eine deutlich niedrigere Belastung für den Körper ist, für die Gelenke, Sehnen, Bänder, ne? Aber es hat am Ende mindestens den gleichen, wenn nicht vielleicht hier und da sogar einen besseren Trainingseffekt, weil man natürlich deutlich längere Einheiten da nochmal machen kann, ne? Denn wenn ich mit dem Rennrad 3, 3,5 Stunden unterwegs bin, dann ist das nicht vergleichbar mit einem Lauf, den man 3 oder 3,5 Stunden machen würde.
Also da bei den Radfahrten, ne, wie gesagt, ich habe mir das schon sehr genau angeschaut, da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also auf der einen Seite natürlich, dass du komplett Endorphin gesteuert, wohl ziemlich Spaß hattest auf dem Rad, in einer Gegend, mit der man mit dem Rad auch sehr viel Spaß haben kann. Ja, absolut. Also das ist mal das Erste.
Und
ja,
auch einem Rad, mit dem man sehr viel
das
Spaß hat.
Das kommt noch dazu, ja. Wir fahren übrigens die gleiche Marke. Ja, also die Canyons, die können schon was. Aber ich war überrascht, erstens, was für eine Geschwindigkeit du da hinhaust. Ja, das habe ich am Anfang auch auf einen gewissen Endorphin-Kick gerichtet. Aber ich war nachher ein bisschen überrascht, weil du bei den langsamen Läufen, die du angesprochen hast, einen relativ niedrigen Puls hattest, wo ich gedacht habe, wow, der Junge hat was drauf. Aber du bist auf dem Rad Intensitäten gefahren, wo du vergleichsweise hohen Puls hattest. Also der war dann eben auch in dem Bereich, ja, also irgendwas so um die 140. Und du bist teilweise mit weniger Puls gelaufen. Wenn ich 140 Puls auf dem Rad habe, dann falle ich fast runter. Also vor Anstrengung, ja. Ich bin letzte Woche 5 Stunden Rad gefahren. Da hatte ich, das war natürlich auch ein bisschen zu langsam, weil in so einer Gruppe muss man dann ja Rücksicht auf die Langsamsten nehmen und nicht auf die Schnellsten, logischerweise. Da hatte ich einen Durchschnittspuls von 97. Ja, und wir sind jetzt nicht, es war jetzt nicht Radwandern. Naja, nur bergab fahren geht leider in Fuerte nicht. Und es geht leider auch nicht nur mit Rückenwind fahren, weil du musst immer erst wieder auf die andere Seite der Insel hinkommen. Ja. Also will sagen, also zumindest bei mir ist es so, dass der Puls beim Radfahren per se schon mal 20 Schläge drunter ist, weil man sich ja nicht selber tragen muss, was du gesagt hast. Der Impact ist ganz anders. Ja, deshalb kann man ja eben diese Grundlage extrem gut machen auf dem Rad. Und du hast immer so Feuer gegeben, ja, mit Durchschnittsgeschwindigkeit, wo ich gedacht habe, Junge, Junge, 100 Kilometer, 28er, 29er Schnitt. Ja, alleine da, und bei dir ist es ja nun auch nicht nur flach. Ja, also das ist ja nicht, ja, wir rollen ja, mal ein bisschen um See rum, ne? Also so ist es nicht, ne?
Naja, also das sind immer so gut, also je nachdem, also es ist eigentlich ganz egal, ob ich jetzt Ammersee, Starnberger See, Tegernsee fahre, da sind immer so 900, 950, 980 Höhenmeter dabei. Ja, ja, und dann gibt es natürlich auch Strecken, wo es sehr gut rollt, gar keine Frage, aber es sind auch längere Anstiege dabei und ich glaube, das schlägt sich dann so ein bisschen im Puls nieder. Also wenn ich jetzt wirklich mal 100 Kilometer flach fahren würde, dann wäre der Puls wahrscheinlich deutlich niedriger, aber das ist bei den Profilen, die ich so auf meinen Strecken fahre, eigentlich kaum möglich. Und dann, klar, auch da gibt es ja hier und da mal eine Windsituation und ich muss manchmal selber staunen, weil ich dann oft nach Ankunft, wenn ich wieder zu Hause bin, auch mal auf dem Fahrradcomputer sehe, dass irgendwie die Spitzenleistung bei 500 Watt lag, die ich da irgendwo getreten habe und der Durchschnitt bei knapp unter 200. Philipp, da bist du jetzt gerade raus, ne? Da musst du dich jetzt mal kurz mit was anderem beschäftigen.
Alles gut, ich höre hier fasziniert zu, weil 500 Watt, die Werte kenne ich nicht so.
Knapp unter 200 Schnitt, das ist halt richtig gut. Amtlich. Ja, weil man muss ja auch sehen, du bist ja jetzt nicht 90 Kilo schwer, sondern du wiegst ja deutlich weniger und da ist so eine Wattleistung, also auch, wäre schon auch im Triathlon gut zu gebrauchen, Kai.
Ja, da müsste ich jetzt noch mit dem Schwimmen anfangen.
Treiben, ja, also da musst du nur bis zur ersten Wechselzone treiben.
Ralf will mir auch immer einreden, das kommt nur auf den Neo an und der Rest erledigt sich von alleine. Aber ich
der Neo hilft schon ein bisschen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann ja schwimmen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schwimmen kann. Aber wenn ich mir jetzt alleine mal eine olympische Distanz überlege, ja, bei der man ja 1,4 Kilometer 1,5. Schwimmen muss.
1,5, sorry, aber 1,5. 1,5
sogar. Ja, okay. So ist es. War ich knapp dran, aber auch trotzdem daneben. Also 1,5 Kilometer schwimmen muss, das würde ich mir jetzt aus dem Stand nicht zutrauen.
Also tatsächlich ist das auch ein bisschen gemein, muss ich das ehrlich sagen.
Ja, weil das weiß ich schon vom Verhältnis.
Ja, vom Verhältnis. Ja, weil die Relation ist halt beim Olympischen leider am ungünstigsten für nicht so gute Schwimmer. Ja, und das ist auch wirklich eine kleine Hemmschwelle. Also nicht so richtig klug gemacht, das ist ja anders gebaut worden. Ne? Man wollte ja unbedingt ins olympische Programm rein und deshalb hat man ja überlegt, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Und dann ist das dabei rausgekommen, um eben auch Leute zu triggern, die eher länger unterwegs sein wollen. Ja, und deshalb ist die Aufteilung zwischen Schwimmlänge, Radlänge und Lauflänge am ungünstigsten bei der olympischen Distanz.
Jetzt bin ich gespannt, wie Ralf gleich den Bogen schlägt, weil ich sehe jetzt schon kommen, dass er dann sagt, Kai, für dich am besten, wenn du in Triathlon reinschnuppern willst, wäre direkt eine Mitteldistanz einfach. Bei 70 ist das Verhältnis viel besser.
Ja, ist das Verhältnis natürlich viel, viel besser, weil du schwimmst ja nur 400 Meter mehr, also 1,9, ja.
Ist ja und dann alles fährst
du aber, dann fährst du aber mehr als doppelt so lang Rad. Mhm. Ja, und läufst mehr als doppelt so lang. Ja, also da kommt man ja dir komplett entgegen. Weil wenn du, sagen wir mal, du kommst okay geschwommen dadurch. Ja, erstens, wenn du danach knapp 200 Watt fährst, dann wird's dir genauso gehen wie all den Läufern, die um dich rumgetanzt sind am Sonntag, am Anfang. Da wirst du nur überholen. Die ganze Zeit, du wirst nur überholen auf dem Rad. Ja, das heißt, 2,5 Stunden auf dem Rad nur überholen. Alleine die Vorstellung ist doch geil. Ja, und dann kommst du runter vom Rad und weißt, ich kann auch laufen. Ja, und dann überholst du nochmal die ganzen Radfahrer nämlich, die nicht laufen können.
Es ist ja eine Win-Win-Win-Situation.
Absolut.
Also, wie Ralf das es gibt ja kaum noch
irgendein Argument, was dagen spricht.
Haben wir es doch. Ich kann euch noch einen oben drauf geben. Ja, ein Arbeitskollege von mir. Als der angefangen hat, Langdistanz zu machen, konnte der nur Brustschwimmen. Mhm. Übrigens habe ich davor enormen Respekt, 3,8 Kilometer im Brustschwimmen zurückzulegen. Ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Ja, also da hätte ich jetzt so keine Angst vor. Aber Brust, da schlafen einem die Arme ein, weil es wahnsinnig anstrengend ist. Ja, also auch von der Beinbewegung. So. Mhm. Jedenfalls kam der dann völlig überraschend relativ weit hinten aus dem Wasser. Und der Junge, ja, der hält den Weltrekord an überholten Personen in einem Rennen.
Also ernsthaft jetzt in offiziell?
Ja.
Ach, komm.
Ja, weil der so weit hinten losmacht, ja. Und der fährt dann halt auch so, ne, in dem Bereich, den Kai geschildert hat, und der kann halt auch richtig laufen. Ja, also noch ein bisschen schneller als du, Kai. Also dann Marathon, ja. Und der hat irgendwas um die 1800 Leute überholt beim Ausstieg aus dem Wasser. So, das heißt, da kriegst du ja Flügel nachher. Das ist ja Wahnsinn.
Absolut. Ja. Ja. Ich möchte vielleicht, weil das ist ganz lustig, dass du diese Geschichte gerade erzählst, weil ich würde gerne nutzen, um nochmal eine Idee hier zu droppen, die ich Philipp schon mal erzählt habe. Und vielleicht hört ja jetzt jemand zu, der sagt, das ist eine Spitzenidee, die müssen wir gemeinsam umsetzen. Folgendes Szenario. Philipp, du weißt, worauf ich hinaus möchte?
Ich habe so ein Bauchgefühl, ja.
50. Berlin-Marathon, 28. Ja. September 2024.
Habe ich noch nichts vor.
Ja. Philipp Flieger startet als allerletzter. Und für jede Person, jede Läuferin, jeden Läufer, den er überholt, bis ins Ziel, gibt es einen Sponsor, der einen noch festzulegenden Betrag an einen guten Zweck überweist. Ja, es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also ja, super. Das kannst du medial begleiten, da kannst du Philipp eine eigene Kamera mitgeben, das kann man in einem eigenen Livestream machen, wo jeder Läuferin, Läufer gecountet wird, die er überholt hat. Also bitte überlegt euch das, ja, also das muss eigentlich stattfinden. Und Philipp, das wird auch für dich nochmal eine ganz neue und andere Experience.
Das stimmt, das stimmt. Also ich wäre da natürlich offen, falls hier wirklich jemand ist, der in irgendeiner Marketingabteilung arbeitet oder in einer Agentur und sagt, das ist das, was wir bisher noch nicht gemacht haben, dann könnt ihr euch gerne melden und dann würde ich überlegen, dafür muss ich ja wieder ein bisschen mehr trainieren auf jeden Fall, aber es wäre auch eine Win-Win-Situation. Nee, fände ich cool.
Naja, aber cool. Alleine aus deiner momentanen, also ich sag mal, Fitness heraus, was würdest du dir zutrauen, wenn du jetzt aktuell ein Marathon, ich sag mal, ambitionierter, ohne dass ich dich jetzt da irgendwie zurückhalte, wenn du jetzt einen laufen müsstest, was denkst du, wo würdest du am Ende bei rauskommen?
Ja, ich sag mal, so ein 4er-Schnitt geht, glaube ich, immer, auch ohne, dass du jetzt Longruns oder irgendwas gemacht hast. So ähnlich wie in Rot letztes Jahr beispielsweise. Gut, da war es auch noch, hat es noch irgendwie 30 Grad gehabt. Das wird es jetzt sicherlich in Berlin, schätze ich mal, Ende September nicht haben. Also bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Dafür würde ich selbstverständlich auch wieder mal ein paar Longruns über 30 Kilometer einstreuen, die natürlich maßgeblich auch dabei helfen, dass man das mehr hinten raus genießen kann, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Und dann wäre natürlich aber der eigene Selbstanspruch trotzdem so, also jetzt nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen zu laufen, weil da muss man dann auch, ist ein schmaler Grat, du willst ja auch nicht die Leute, die eben ganz hinten laufen, jetzt irgendwie weg, also weißt du, ich meine, also du willst sie ja nicht behindern, indem du dann versuchst, natürlich so viele wie möglich zu überholen, das muss ja, ist ein schmaler Grat so, aber grundsätzlich ist natürlich dann der Anspruch, wenn es um einen guten Zweck geht, logischerweise trotzdem sehr hoch, dass man versucht, möglichst viel Geld zu erlaufen und da würde ich dann auf jeden Fall schon doch ein bisschen mehr, also das Trainingsplan so ein bisschen mehr erhöhen, statt von einer und zwei Trainingseinheiten in der Woche.
Also ja, liebe Leute vom SCC, lieber Marc Milde, ne? Also die Formatrechte liegen bei mir, aber es spricht nichts dagegen, dass ihr diese Idee übernehmt. Und man kann das ja mal ausrechnen. Und Philipp, das wird ja alleine diese Erfahrung, ja, also da gehen ja 50.000 Menschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, an den Start. Ne? Das heißt, es verschiebt ja deine Startzeit schon alleine sehr weit nach hinten.
Stimmt.
Ne? Wenn du dann losläufst, als allerletzter, ist ja die Frage, wann kommst du dann ins Ziel? Ne? Und wie viele kriegst du auch überhaupt noch? Also das ist ja der andere
Punkt.
Ne? Denn die Schnelleren, die sind ja schon deutlich weiter vorne.
Klar. Ja, weil du ja auch, du musst ja auch noch dann die Pausen zwischen den Wellen.
Startwellen, halt, die haben ja auch 10, 15 Minuten Pause dazwischen natürlich, genau.
Ja. Spielt keine Rolle.
Und nachdem wir jetzt ja wissen, Ralf, ganz kurz noch zum Abschluss, dass es offensichtlich einen Weltrekord bei den am meisten überholten Menschen in einem Wettkampf gibt, Philipp, könnte der ja dann auch noch deiner werden.
Das wäre dann auch der erste und vielleicht auch einzige, den wir jemals haben werde.
Bin nicht hundertprozentig sicher, ob es diesen Count nicht schon mal gegeben hat. Also beim Triathlon weiß ich, dass es den Count gibt. Beim Laufen habe ich es noch nicht gehört, aber irgendwie schwant mir, dass ich so eine Idee schon mal, bin mir nicht mehr ganz sicher. Nur nochmal als Erinnerung, Philipp, seid ihr nicht mit den Staffeln in Rot auch ganz hinten gestartet? Letzte Startfälle?
Nicht ganz hinten, aber natürlich.
Aber weit hinten.
Genau, auch, man macht natürlich bewusst und es ist, wie gesagt, auch da, also da geht es jetzt zwar um Profibereich. Mein Gedanke ging es gerade auch natürlich an Amateure, die trotzdem versuchen, Marathon zu laufen, aber in Rot war natürlich auch ganz klar die Maßgabe und es ist natürlich vollkommen wichtig und richtig, dass du ja nicht als Staffel, weil wenn du jetzt ja trotzdem, sagen wir mal, drei schnelle Leute zusammenkriegst, ja, die irgendwie Spezialisten in ihrer Sportart sind, ist ja logisch, dass die ganz vorne mithalten oder das Renngeschehen gegebenenfalls sogar stören könnten. Das darf ja auf gar keinen Fall passieren. Mhm. Der Fokus, auch zum Beispiel in Rot, der muss natürlich sein, für die Einzelstarter, meiner Meinung nach, ja. Und es ist total toll, wenn man auch Leute, die wie ich zum Beispiel gar nicht aus dem Triathlon kommen, durch so Staffelformate auch für diesen Sport begeistern kann und für diese Stimmung. Aber das darf natürlich nichts mit dem Renngeschehen zu tun haben eigentlich. Und deswegen sind wir ja auch erst mit mehreren Stunden, glaube ich, Versatz gestartet, sodass da auch sichergestellt ist, dass man zumindest vorne niemanden stören wird. Und ich bin gestartet. Ja gut, ich war natürlich auch der Letzte. Aber um 2:30 am Nachmittag, glaube ich, oder so. Also
okay, da war die Übergabe. Ja, die anderen, ja, da waren ja die Top-Profis dann in der letzten halben, dreiviertel Stunde
genau, ihres Rennens. Genau, da habe ich ja dann quasi erst den Marathon begonnen sozusagen. Ja, ja. Und das ist gut. Und ja, beim Marathon, sagen wir mal, Berlin-Marathon, wäre jetzt nicht die Gefahr, dass ich dann noch irgendwie vorne in Geschehen eingreifen kann. Aber auch da natürlich, ich weiß nicht, müsste man mal abwägen, wie voll das natürlich dann ist, weil die Strecke ist ja dann voll, wie gut man da überhaupt... Also einfach jetzt überholen kannst.
Als Einzelläufer kannst du auch immer überholen. Genau. Ne? Also du hast ja keine zehn Leute um dich
herum. Genau. Also ich finde die Idee.
Es wird schon ein bisschen Slalom sein, aber es spielt ja keine Rolle. Ne?
Genau.
Also man kommt ja dann.
Man läuft halt so schnell, wie es dann halt geht, ne? Dementsprechend nur den Bedingungen entsprechend angepasst.
Super Idee, Kai.
Überholen für den guten Zweck.
Das wäre geil, ja. Das wäre echt, das hätte ich Bock drauf.
Ja. Klingt also fantastisch.
Bin gespannt.
Ja? Verfolgen wir weiter, suchen wir aktiv nach. Kai, lass uns noch ein anderes Thema, weil wir das ja nur kurz angesprochen haben eben. First Experience, ja, bleibt immer First Experience. Wie war es in Kenia?
Kenia war Wahnsinn. Also da in diese Welt einmal einzutauchen, ist eine unglaubliche Erfahrung. Ne? Also zu erfahren, was für eine Rolle der Laufsport dort spielt. Also wir reden ja in dem Falle jetzt von E10, das ja nicht umsonst den Beinamen trägt, Home of the Champions. Da kommen sie halt her und die besten Läuferinnen und Läufer der Welt. Und da zu sehen, aber unter welchen Bedingungen da trainiert wird, ja, da weiß man eben auch, dass schlussendlich andere Dinge eine Rolle spielen. Denn wer einmal auf so einer Dirt Road dort gelaufen ist, ne, also roter Lehmboden, mal mehr oder mal weniger matschig, große Steine, kleine Steine, einige locker, einige fest. Und dort wird mit Carbon-Schuhen gelaufen auf so einem Untergrund. Ne? Das ist wirklich verrückt. Dann gibt es ein Stadion in Iten, wo die besten Läuferinnen und Läufer ihre Tempo-Intervalle, ihre Speed-Sessions machen. Das ist eine komplette Ruine mit einer Aschenbahn, bei der gerade mal vielleicht Bahn 1 und Bahn 2 benutzbar sind. Und da werden Tempi gelaufen, das ist einfach unglaublich. Und da sind jeden Tag hunderte Menschen unterwegs. Und da rede ich nicht von Freizeitsportlern, sondern das sind alles Leistungssportler, die da laufen, die in sehr einfachen Verhältnissen leben, aber was ihr Sportequipment betrifft, alle top ausgestattet sind und jeden Tag alles geben, weil sie natürlich auch wissen, das ist, ja, auch ein wirtschaftlicher Faktor, der da im Zweifel mit verbunden ist. Wenn man da entdeckt wird, wenn man da Top-Leistungen bringt, ob man dann als Läuferin und Läufer für wirklich auch beste Ergebnisse in Europa irgendwo engagiert wird. Oder ich glaube auch das Pacemaker-Business ist durchaus ein relevantes. Denn selbst die jetzt nicht die allerbesten Zeiten laufen, sind ja immer noch unglaublich schnell. Und dementsprechend sehr gern gesehene Pacemaker. Also es war wirklich super spannend, das zu erleben. Und ich kann es nur nochmal sagen, also wer das so ein bisschen nachfühlen möchte, dem kann ich nur empfehlen, in das Video auf meinem YouTube-Kanal Ehrenpflaumer reinzuschauen, denn das gibt einen sehr, sehr guten Einblick A, in diese ganze Atmosphäre. Es bringt, glaube ich, gut rüber, wie der Vibe ist. Und am Ende lernt man Amanal Petros auch nochmal sehr, sehr gut kennen, weil er eben auch seine Geschichte erzählt. Aber man spürt eben auch, wie er tickt und wie er denkt. Und ne, also wenn einer sich plötzlich spontan ohne Frühstück einer Trainingsgruppe anschließt, um dann so ein Fahrtleck zu laufen und vorher sagt, ja, ich laufe so zwei Tempointervalle mit und am Ende aber sagt, ich konnte da nicht rausgehen. Die haben versucht, mich zu killen. Die haben gedacht, die können mich platt machen. Und dann habe ich es denen mal gezeigt. Ne? Also so. Ne? Das ist halt so ein bisschen dieser Grundansatz. So. Und ja, das ist einfach Wahnsinn gewesen. Ne? Und Ralf, auch dir kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das Video schon ganz geschaut hast.
Noch nicht ganz.
Ja, Amanal ist ja auch großer Podcast-Fan. Er hat ja neben seinen Trainingseinheiten auch eine Menge Zeit dort in Iten. Und er hört da sehr gerne Podcasts. Und er hat auch sehr klar definiert, was sein Lieblingspodcast ist. Ja, es hat ein bisschen gedauert, ihn dahin zu bringen. Ja, aber ja, ich glaube, die Szene
müssen wir nochmal zusammen vor Lachen. Ja.
ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Das müsst ihr euch angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nochmal separieren, diese Szene.
Klingt ja, gut.
Aber er ist auf jeden Fall lernfähig.
Ja? Ja, absolut.
Also, musst du dir anschauen.
Absolut.
Ja, also schaut da mal rein. Also wirklich ja, krass, das zu erleben, ist auch super spannend, so dieses ganze Umfeld, auch die Natur dort zu erleben. Aber es gibt schlussendlich keinen wirklichen Grund, als Reisetourist dahin zu kommen. Die Menschen, die dahin kommen, das sind Sporttouristen, darauf ist alles ausgerichtet. Auch die Unterbringungsmöglichkeiten, die man da vor Ort findet, das ist alles auf Sporttourismus ausgerichtet. Und es ist spannend. Und ich glaube, da kann man auf Verdacht, wenn man jetzt auch mal, wenn man als Hobbyläuferin, Läufer sagt, ich kann mir vorstellen, mal so eine Erfahrung machen zu wollen, muss man 3 bis 4 Wochen natürlich einplanen, weil kürzer wird es keinen wirklichen Höhentrainingseffekt geben. Aber wenn man dort 3 bis 4 Wochen ist, dann kann man sich sicher sein, dass man absolute Top-Athletinnen und Athleten dort auch zu Gesicht bekommt, dort trifft, sich mit denen austauschen kann, denn die sind in großer Zahl über das ganze Jahr hinweg dort.
Und ja, da anschließend vielleicht, wir haben natürlich viele deutsche Athletinnen und Athleten getroffen, auch Gesa Krause war vor Ort mit ihrer Trainingsgruppe etc. Aber wir haben ja natürlich auch viele oder auch einige andere getroffen, die tatsächlich, wie Kai geschildert hat, jetzt eher sicherlich ambitionierte Läufer natürlich sind, aber die das aus einer Mischung Abenteuerlust, natürlich auch Trainingsaspekt, aber auch Neugier gemacht haben. Und einer von denen, der ist auch im Video dann drin, der Max, kommt jetzt eher aus den letzten Jahren vom Radfahren, hat auch ganz genau so am Ende im Video erzählt und eher auf eine spontane Eingebung gesagt, er schaut sich das doch mal an und war dann auch eben 4 Wochen dort vor Ort, ohne im Vorfeld da groß Anknüpfungspunkte zu haben, Leute zu kennen. Aber das ist halt auch das Schöne, du kommst da super schnell natürlich in Kontakt mit anderen Athletinnen und Athleten, egal ob aus Europa oder vor Ort. Und der war ja, wir haben ihn ja gesehen, auch noch bis zum Abreisetag dann vor Ort, das ist genau ausgegangen und der ist ja beseelt, möchte ich sagen, und bis in die Haarspitzen motiviert und auch sicherlich fit. Er hat ja auch gesagt, er hat schon einen riesen Unterschied gemerkt zwischen Woche 1 und Woche 4. Ja, der war ähnlich begeistert, würde ich jetzt mal sagen, wie Kai, und hat auf jeden Fall einen weiteren Trip jetzt zumindest mal nicht ausgeschlossen.
Ja.
Das ist ja noch die andere Frage, Kai. Das eine ist ja die Beobachtung, die du geschildert hast. Die fiel ja von der Magie, sage ich mal, Kenias zeugt. Und das muss man sich, glaube ich, auch eher angucken oder noch eher angucken, dann gerne in dem Video, das wir in den Shownotes ja drin haben. Wie ist es denn dir ergangen? Weil du musst ja dann sofort laufen. Ne? Wenn man ankommt, will man ja irgendwie sofort loslaufen. Ja? Wie ist es denn dir da ergangen? Was macht das so speziell? Was macht es anders? Was macht es schwer, leicht, wie auch immer?
Naja, die Höhe macht es anders, ne? Also, dass die Luft dort dünner ist, das spürt man sofort. Und das spürst du eben nicht nur, wenn du die Laufschuhe anhast, sondern das spürst du auch, wenn du eine Treppe raufgehst.
Shoutout an Julian.
Ja, unseren Julian Bogner, der Kameramann, der hat dort wirklich hart gearbeitet, ne? Denn das war für ihn auch eine Herausforderung, denn er hat ja oft noch einen Rucksack dabei, wo Kameraequipment dabei ist. Und das merkt man also wirklich in der Tat. Also wir sind, glaube ich, am ersten Tag dann 10 Kilometer gelaufen. Ja. Und es geht auch dort selten gerade flache Stücke entlang, sondern es ist viel berghoch, bergrunter. Also jetzt keine Monsterberge, aber schon immer mit Profil. Und das merkt man dann schon. Also die Luft ist dünner, man läuft langsamer und hat nochmal einen höheren Puls. Und das braucht eben sicherlich 2 Wochen der Anpassung, bis man dieses Gefühl dann nicht mehr hat, sodass sich dann eben anfängt, einen Trainingseffekt einzustellen. Aber alleine auch, wir sind ja einmal auch mit Amanals Gruppe am Nachmittag gelaufen, Trainingsgruppe am Nachmittag gelaufen. Das war der Easy Slow Run. Der war so mit knapp über 5 Minuten pro Kilometer angesagt. Also das können die schon auch langsamer laufen.
Aber nochmal kurz, über 5 Minuten war der angesagt. Mal für alle zu Hause, ja? Das sind absolute Weltklasse-Leute. Also die sind eben ganz vorne unterwegs. Mhm. Die laufen, also zumindest haben sie vor, über 5 Minuten zu laufen, sagen wir mal so, ja.
Ja, genau. Also das ist, also wenn die jetzt über 5 Minuten laufen, das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Easy Slow Run Dauerlauf mit 6:30.
Ja.
Also so im Verhältnis, ne? Ja. Und das ist eben, wie gesagt, knapp über 5 Minuten war für mich in der Höhe schon eine echte Herausforderung. Ne? Also wir, das ist jetzt, ich sag mal so eine 5:10, 5:15, die laufe ich dir sonst locker auf 10 Kilometer. Ne? Also das ist dann nicht so anstrengend, wenn ich das zu Hause laufe. Aber bei den beiden 10-Kilometer-Runs, die ich mit Philipp gemacht habe, waren es, glaube ich, knapp so 5:50.
Genau.
Dann im Schnitt. Also das ist schon anstrengend, schon sehr, sehr anstrengend gewesen. Also dieser Easy Slow Run, knapp über 5 Minuten pro Kilometer,
Julian Wanders war dabei. Dennis Kipengeno, der jetzt übrigens am Wochenende Zweiter in Linz geworden ist beim Marathon. Also da waren ganz viele Jungs dabei, die entweder 27er Zeiten auf 10 stehen haben oder Marathonzeiten von 2:08 bis 2:04 und also so diese Güteklasse ungefähr an Athleten.
Ja. Und ich bin dann, ich bin 4 Kilometer bin ich mitgelaufen und am Ende des 4. Kilometers war ich auch wirklich raus und ich habe hinterher auch gesehen, warum, weil die ersten 3 Kilometer, die waren noch so um die 5 Minuten pro Kilometer, aber der 4. Kilometer, der war in 4:08.
Da ging es bergab oder was? Leider nicht.
Ja,
ne?
Ich weiß, ich glaube nicht so richtig. Und da wusste ich dann auch, warum mich der 4. Kilometer aus der Gruppe rausgeschallert hat. Ja, also
das haben die nicht gemerkt.
Das haben die überhaupt nicht gemerkt. 4:08 in der Höhe, das ist, glaube ich, das, was die Jungs dann sonst so mit 2:48, 2:50 haben, wenn sie so ein Fahrtleck laufen. Ja. Das waren für mich die 4:08 auf dem 4. Kilometer. Ja. Und ich bin dann die Runde mit Philipp ja noch weitergelaufen, aber dann eben in einem deutlich langsameren Tempo und dann haben wir ihn noch einen Zehner da voll gemacht. Ja, also es war unglaublich, diese gesammelten Eindrücke. Und ich habe mir das Video selber dann hinterher nochmal mit großer Begeisterung angeschaut, weil ich dann auch erst nochmal verstanden habe, was wir in der Kürze der Zeit eigentlich alles gesehen und erlebt haben.
Ja, das kommt ja noch dazu, das ist ja klar. Ne? Weil es ist ja auch Land und Leute, ja. Das bleibt ja eben auch Afrika. Es ist ja eben nicht
super nette Leute.
Ich gehe mal eben nach St. Moritz, wo ja ähnliche Effekte sind und wo man im Sommer auch sehr viele Läufer trifft und so weiter. Ist halt einfach ja auch eine kulturelle andere Geschichte, als die wir hier für uns als normal erleben, ja.
Habe ich jetzt übrigens auch am Wochenende drüber nachgedacht, in Berlin, das waren ja auch eine ganze Reihe kenianische Topläuferinnen und Läufer, die dann nach Europa kommen, die vom Veranstalter eingeladen werden, denen man den Flug bezahlt, die sicherlich, weiß ich gar nicht, aber gehen wir davon aus, ein Antrittsgeld kriegen, von den Sponsoren natürlich auch entsprechend neues Equipment bekommen, die dann ein schönes Hotel haben, super Buffet, super Essen haben. Aber einige von denen werden jetzt heute sicherlich schon auf dem Rückweg nach Kenia sein und sind morgen dann zurück in ihrer normalen Welt. Und das ist schon ein krasser Kulturschock, den man da so erlebt.
Absolut. Und stell dir mal vor, du bist, ich habe gelesen, die war zwar jetzt nicht aus Kenia, sondern es war eine Äthiopierin, aber die Siegerin des Frauenrennens jetzt am Wochenende, die war ist 19 Jahre alt. Jetzt überleg mal, das wird für sie vielleicht wahrscheinlich der erste, vielleicht auch große Trip nach Europa gewesen sein. Und die kommen aus Verhältnissen, wie wir es ja dort vor Ort auch gesehen haben, wie sich das erschlagen muss wahrscheinlich, wenn du das erste Mal in so eine Art von urbanem Umfeld und auch Hotel ja auch ganz anders wie das, was man dort kennt. Das vergisst man ja manchmal, weil man sich, für uns ist das ja irgendwie normal, dass wir hier aufgewachsen sind. Für uns ist es so besonders, dort zu sein, aber für die, das ist schon krass, ja.
Ja, und dann geht es ja vor allen Dingen eben auch darum, wenn du es dann einmal erlebt hast und gesehen hast, dann willst du es ja auch wieder. Und das wiederum ist dann eben ein Teil der unglaublichen Motivation, die es dort natürlich für alle gibt, die da trainieren, ne? Weil jeder, der mal in Europa war, der mal eingeladen wurde, der mal bei einem Lauf dabei war, der möchte das natürlich wieder erleben. Und dafür wird jeden Tag hart trainiert.
Das Laufen in so hoch, weil ich bin schon mal so hoch gelaufen, aber da war ich noch Sprinter. Also das ist ja was ganz anderes, weil da läuft man, als Sprinter läuft man schneller in der Höhe, ne? Weil der Luftdruck niedriger ist. Ja. Und der Luftwiderstand niedriger ist, genau. Wie anders ist das jetzt im Vergleich zu Alpen? Also wenn man in den Alpen Ski fährt oder Kai, bist du schon mal einen Alpenpass gefahren mit dem Rennrad?
Nee, bin ich tatsächlich noch nicht. Also nicht so einen hohen, nicht so einen hohen Pass. Ich glaube, das ist am ehesten noch vielleicht mit Höhen bei einer Skitour vergleichbar. Mhm. Wenn du wenn du dich ja wirklich im Ausdauerbereich dann nach oben bewegst, weil Skifahren an sich in der Höhe ist ja was anderes, weil du dich ja nicht, du gleitest, rutschst ja, bewegst dich ja auf deinen Skiern und musst dich ja nicht in dem Sinne fortbewegen, dass du irgendwo hochkletterst. Also ich glaube, das ist eher vergleichbar. Also wenn du kletterst, wenn du irgendwo hochsteigst, wenn du eine Skitour machst in entsprechender Höhe, da wirst du Ähnliches erleben, dass du tatsächlich eben das Gefühl hast, oh, da ist jetzt nicht mehr so viel Sauerstoff in der Luft. Gerade also laufen, reden, alles. Ja, hier wird es gerade ein bisschen enger für mich. Ne? Ja. Und das ist auch das Gefühl, also das hatte ich dann auch, nachdem wir zurück waren und ich das erste Mal wieder zu Hause gelaufen bin, dass du plötzlich denkst, so, also das war wie gesagt kein Höhentrainingseffekt, aber du sagst, da ist ja wieder was, die Lunge hat ja wieder was zu tun. Och, das fühlt sich ja so leicht an, ne? Und also das merkt man unglaublich.
Philipp, wenn du das nochmal vergleichst, also Training St. Moritz und Kenia, ist das jetzt dann nur Temperatur, nur in An- und Abführung Temperatur und Luftfeuchtigkeit?
Ich glaube, in St. Moritz war der Philipp gar nicht so oft, oder? Weil das sind ja mehr die Triathleten, die da sind.
Sestriere vor allem. Sestriere, genau. Drei, vier Mal auch in St. Moritz, vor allem damals noch, aber das ist ja schon einige Jahre her, aber so 2014, 15, 16, auch vor Rio.
Vor Rio.
In dem Sommer, vor allem zweimal, da war ich, glaube ich, in Summe fast 3 Monate dann in St. Moritz. Also, aber da ist natürlich so, für mich waren das damals die allerersten Erfahrungen und Experimente in der Höhe zu trainieren. Deswegen, natürlich fühlt es sich auf knapp 800 Meter anders an, wie hier zu Hause in Regensburg zu trainieren. Das ist ja ganz klar, das spürst du schon. Das spürst du auch, wenn du dort in dem Stadion Tempoläufe machst. Das spürst du auch bei den Anstiegen, die es ja dann an den sehr schönen und malerischen Wegen ja doch auch immer mal wieder gibt, dass dann schneller mal der Puls so ein bisschen springt, sage ich jetzt mal. Aber, großes Aber, Punkt 1, Temperaturen sind ja im Sommer vorbildlich, möchte ich sagen. Also diese Zeit Juni bis August kann ich allen empfehlen, die hier zu Hause zuhören. Wenn ihr die Zeit und die Möglichkeit habt, mal in St. Moritz Urlaub zu machen, ist nicht ganz preiswert, aber man kann dort ganz, ganz, ganz toll Sport machen, egal ob es Laufen oder Radfahren ist. Deswegen sind ja auch so viele Triathleten da. Ein Schwimmbad gibt es
auch. Und auch Schwimmen, klar.
Genau, dann hast du die Möglichkeit, eine tolle Bergwanderung zu machen, auch mit Family. Das ist wirklich toll. Und das Wetter ist also wie so ein Märchen einfach meistens in dieser Zeit auch sehr stabil. Der Hauptunterschied ist zu Kenia, würde ich sagen. Wenn du jetzt dachtest, dass St. Moritz krass ist, dann ist Kenia halt Endstufe, weil es ist halt, also diese 600 Meter Unterschied, das ist schon nochmal ein Killer auf jeden Fall. Und wenn du jetzt runterfährst nach Samedan und Richtung Flugfeld, da kannst du schon tendenziell auch flache Läufe mal machen, wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach mal nur vor mich hintraben. Das ist wiederum, Kai hat es schon gesagt, in Kenia kaum möglich. Also es ist eine Kunst, da eine Runde zu schaffen, zu laufen, wo du weniger als 100 Höhenmeter auf 10 Kilometer hast. Das ist eigentlich praktisch unmöglich. Und dementsprechend ist es diese spezielle Kombination schon hohe Höhe, also 2,4 ist schon, es ist schon eklig, das merkt man halt einfach auch, wenn man da ankommt. Es ist nicht möglich, flach zu laufen, das macht ja was mit der Muskulatur auf Dauer, vor allem wenn man hohe Umfänge rennt. Das macht die natürlich auch stark, klar, aber das muss der Körper auch wegstecken. Und bei jedem Anstieg auf 2,4, Kai hat das ja auch dann am eigenen Leib auch erfahren wollen sozusagen, ja, das ist halt, ich weiß noch, Kai, erster Dauerlauf, wir sind in dieser Senke unten, die ersten 4-5 Kilometer waren ja tendenziell eher leicht runter und da habe ich gesagt, naja, das Problem ist jetzt, also wir müssen nicht schneller laufen, aber wir müssen ja wieder zurück, es muss jetzt irgendwann hochgehen und dann gab es die Option, entweder wir machen eine 12er und da haben wir gesagt, nee, für den ersten Lauf lieber 10, aber bei dieser 10er-Runde ist dieser eine giftige Anstieg, wo Julian dann auf dem Motorrad sagt, ja, kommt noch mal schneller ein bisschen den Berg hoch, da dachte ich, Julian, das ist hier. Das
ist toll fürs Bild.
Ja, ist toll fürs Bild, aber es ist eklig. Und auch die Steine, das hat auch Kai ja schon gesagt, die Steine auf den Dirt Roads, die machen ein, wie soll ich sagen, du kannst halt nicht auf Autopilot laufen. Du musst immer konzentriert sein, du musst ständig auch den Schritt ein bisschen verändern, anpassen, weil halt auch größere, gröbere oder auch ja lose Steine da sind, wo du jetzt nicht drauf treten solltest. Und diese spezielle Mischung, finde ich, macht Kenia zum Laufen sehr, sehr anspruchsvoll. Auch dann hart, macht dich auch hart, logischerweise, wenn man in diesen Bedingungen gut trainieren kann. Aber das ist schon nochmal, also ich würde jetzt vielleicht tatsächlich, wenn man erstmal sowas ausprobieren möchte, vielleicht tatsächlich St. Moritz erstmal probieren. Da kann man schon mal gucken, was macht das mit einem. Und dann kann man sicherlich auch mal nach Kenia gehen. Aber ich finde das Laufen in Kenia sehr viel härter.
Ja. Was es in Iten nicht ist, es ist nicht super heiß. Ne?
Das stimmt.
Aufgrund der Höhe hast du eher so 20 zu 21, 22, 23 Grad. es ist in Iten nicht so super heiß. Du hast mehr so 20, 21, 22, 23 Grad. Aber ja, sonst intensive Sonne, das definitiv. Ne, was man auch sofort merkt, also wenn man da nicht entsprechend auf Sonnenschutzmittel zurückgreift, hat man ganz schnell einen Sonnenbrand.
Ja. Übrigens, da kann ich vielleicht noch einen kleinen Exkurs machen. Wir waren ja Fuerte, das ist praktisch Südmarokko oder Westsahara. Also es ist schon noch nördlicher als Kenia, aber eben auch Afrika. Ja, das vergisst man auch sehr gerne, weil man denkt ja, es ist ja Spanien. Aber da ist das natürlich mit der Sonne auch schon relevant. Ist allerdings auch ab jetzt spätestens bei uns relevant, also zu Hause. Mhm. Und wir hatten zwei Hautärzte in dem Camp als Teilnehmer. Und der eine hat einen ganz tollen Vortrag gehalten. 20 Minuten, das Ganze einfach mal kurz runtergebrochen. Leute, seine Empfehlung, ja, nicht von mir, sondern seine Empfehlung, ab März bis September in Deutschland jeden Tag 50er auftragen. Ja, weil alles an, ja, Philipp schaut überrascht. Ich war auch echt überrascht tatsächlich. Weil alles andere führt einfach zu einer zunehmenden Alterung der Haut und erhöht halt die Gefahr für unterschiedliche Krebsformen, die sich entwickeln. Ja, er hatte ein paar Statistiken dabei. Auch weil wir zunehmend fitter im höheren Alter sind, ja, im erfahreneren, im besseren Alter sind, ja, halten wir uns relativ viel draußen auf und die Zahl der Fälle für weißen Hautkrebs, ja, der ja nicht das schwarze, das hochaggressive schwarze Melanom ist, sind halt explodiert in Deutschland. Und das wird in Zukunft so weitergehen, weil tendenziell ja wir noch älter werden in unserer Gesellschaft. Ja, die Boomer-Jahrgänge gehen jetzt in die entsprechenden Ruhestände, werden nicht weniger draußen sein, sondern weil sie relativ fit sind im Vergleich, mehr draußen sein. Und die Sonneneinstrahlung wird nicht schwächer, sondern eher ein bisschen stärker. Das heißt, im Sommer immer 50er. Ja? Und soll ich euch sagen, wer richtig blöd war? Ich.
Du hast einfach keine Sonnencreme dabei gehabt, oder?
Natürlich hatte ich Sonnencreme dabei. Also ganz so bescheuert bin ich jetzt nicht, aber fast so bescheuert. Ich hatte 30er dabei, habe die auch jeden Tag sehr gewissenhaft drauf gemacht, habe ich auch früher immer gemacht, auch bei meinen Kids, weil mir das Thema grundsätzlich schon irgendwie klar war, aber nicht mit der Konsequenz und der Ernsthaftigkeit. Und dann habe ich gedacht, Mist, ist eigentlich zu wenig, ja, vor dieser besagten 5 Stunden Radausfahrt, weil da hast du ja im Zweifel dann nichts dabei, um nachzucremen oder sowas, ja. Da habe ich also gedacht, okay, wir wollten doch neue 50er kaufen und hatte gedacht, Mary hätte das schon getan. Hatte morgens meine Brille nicht auf, weil ich mich ja eincremen wollte. Und ohne die Brille kann ich natürlich nicht so genau lesen, was auf dieser Flasche draufsteht. Also ihr ahnt es vielleicht schon.
Es war Abrissan-Lotion.
Ich habe mich morgens... Ihr seid so richtige Scherzkekse, ja. Ich fand es nachher gar nicht mehr lustig. Es war tatsächlich die Abrissan. Ich habe mich dann sehr gewissenhaft morgens mit Abrissan eingecremt. Und ich hatte abends natürlich gegrillte Handflächen vor allen Dingen, also Handaußenflächen, ja, weil man die ja permanent am Rad hat, gegrillte Handunterarme und die Nase. Ja, und ich habe mich wirklich so geärgert, ja, weil ich wollte ja das Bessere machen und habe es natürlich verschlimmbessert, weil ich zu blöd war, die Brille mal kurz aufzusetzen. Ja, also total.
Du musst aber schon sehr starke Gläser an der Brille haben, weil bei der Abrissan ist es ja noch dazu so, dass da nicht nur was anderes draufsteht, sondern die hat ja meist auch noch eine andere Farbe als die.
Aber nur, wenn du dieselbe Marke nimmst tatsächlich, ne? Weil all diese schlauen Bemerkungen habe ich natürlich alle gehört an dem Tag, das könnt ihr euch ja vorstellen, und zwar alle. Ja, also wenn man den Hersteller wechselt, dann ist es gerne auch mal eine ähnliche Farbe. Aber das ist ja der Klassiker. Wenn man den Schaden hat, braucht man für den Spot schon mal gar nicht zu sorgen. Das ist ja eh klar. Aber wie krass das halt ist, klar, 5 Stunden der Sonne exponiert, muss man ja gar nicht diskutieren. Das ist halt einfach crazy. Wenn du Höhenlage dazu hast, wenn du entsprechende südliche Breitengrade dazu hast, wenn du Sommer dazu hast, Leute, macht es. Ja, und was ich auch nicht wusste, auch durch Glasscheibe entsteht ein Alterungseffekt auf der Haut. Ja.
Also, das wusstest du nicht?
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
Die Geschichte der amerikanischen Trucker.
Genau, die Trucker, die Fernfahrer, hat er nämlich auch erzählt.
Die ja immer nur eine wirklich gealterte Gesichtshälfte haben.
Ja.
Und das ist die Seite, also es ist ja die Seite dann, mit der sie dann an der Scheibe sitzen, ne, wo die Sonne dann reinfällt.
Ja. Nee, also das war mir tatsächlich so nicht klar. Er hat auch ein paar drastische Fotos in der Hinsicht dabei gehabt. Und es hat jetzt nochmal wirklich was verändert. Ja, aber war wichtig, dass man mal so einen aus der Community hat, weißt du? Einen aus der Bubble, der sagt, ey Leute, ihr lauft so viel draußen rum, ihr schwimmt so viel draußen rum, ja, ihr fahrt so viel Rad draußen rum. 50er, jeden Morgen, ja, von März bis September in Deutschland. Hm. Ja. Das ist schon crazy.
Und, machen wir.
Ja, also so, ich kann es nur jedem empfehlen, ja, und guckt vorher noch mal ganz kurz, ob es nicht doch die Apres ist oder der Conditioner.
Ja, will ja nicht zur Trockenpflaume werden.
Sag mal, Herr Pflaume, du bist ja nie ohne Challenge, ja, was sind die nächsten Projekte oder gibt es noch keins?
Nö, es gibt keins. Also ich habe ja wirklich auch klar definiert, also mein Leben soll nicht nur aus Projekten bestehen. Ja. Also doch, es gibt, also das ist kein Projekt, aber es gibt einen nächsten Termin. Das kann man vielleicht sagen, und das ist ja auch nochmal eine gute Möglichkeit, auf das Thema hinzuweisen. 5. Mai,
ja.
Wings for Life World Run. Ne? Also da werden Philipp und ich in München am Start sein. Da ist ja der Flagship Run in Deutschland. Da werden auch um die 12.000 Läuferinnen und Läufer vor Ort dabei sein. Und für alle, die das noch nicht kennen, die sollten sich das mal anschauen, weil das ja ein sehr spezieller Lauf ist, weil es dort ja keine vorgegebene Distanz gibt, sondern man startet, alle Läuferinnen und Läufer starten zur selben Zeit um 13 Uhr in München oder eben auch, wenn man mit der App mitlaufen will, dann egal, wo man ist. Und man wird dann von einer beweglichen Ziellinie in Form eines Catcher-Cars verfolgt, das sich dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit in Bewegung setzt. Und je nachdem, wie schnell man läuft, dauert es natürlich dann kürzer oder langsamer, bis man vom Catcher-Car eingeholt wird. Und ich habe mir für dieses Jahr ja vorgenommen, jetzt endlich die 25 Kilometer da zu schaffen. Das würde erfordern, dass ich diese 25 Kilometer in 5:09 laufe. Und wenn ich also diese Pace oder eben eine schnellere Pace laufe, dann wird mich das Catcher-Car nicht einholen, bevor ich die 25-Kilometer-Marke erreicht habe. Es sei denn, ich entscheide selber, dass ich aufhöre, was man natürlich auch jederzeit tun kann. Das Ganze dann für einen guten Zweck, weil es geht an die Wings for Life Stiftung, die ganzen Startgebühren oder auch die Spenden, die darüber generiert werden. Und das Geld fließt dann wiederum in die Rückenmarksforschung, weil der Slogan dieses Runs ist, wir laufen für die, die nicht laufen können, sprich die, die im Rollstuhl sitzen oder anderweitig eingeschränkt sind. Ja, ist wirklich ein tolles Format und da kann man dabei sein. Und wie gesagt, ich werde in diesem Jahr auch wieder als Teamkapitän vom Team Audi fungieren und ich glaube, Philipp in diesem Jahr in neuer Funktion.
Richtig, ja, ich weiß nicht, Ralf, kurz mal, wolltest du nicht auch nach München dieses Jahr kommen?
Nee, aber also erstmal, damit ihr...
das wollte ich auf gar keinen Fall.
Also, damit ihr die Qual der... Philipp, du wirst dich gleich wieder dran erinnern.
Stimmt. Okay,
Wir sind ja erstmal alle drei Captains. Ja, so geht's ja mal
genau,
los. Das heißt, ihr müsst euch gar nicht entscheiden, sondern ihr könnt theoretisch sogar bei allen dreien unterwegs sein.
Kann man in mehreren Teams Mitglied sein? Das weiß ich gar nicht genau.
Ich glaube, ja. Bin ich aber nicht hundertprozentig sicher.
Anyway, ihr habt die Wahl.
Das glaube ich nicht, weil das würde ja keinen Sinn machen.
Ihr habt
das, also man kann sich nur
einigen. Du kannst aber ja die Summe, die du spendest, weil eine Startgebühr ist ja die Spende praktisch, ja? Die kannst du ja wählen, ne?
Ja. Das stimmt. Also du kannst entweder die, ich glaube, 25 Euro Startgebühr und dann noch eine zusätzliche
eine Spende.
Flagship Runs sind, glaube ich, 60 Euro, meine ich, wenn man in München dabei sein möchte. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, am Ende ist es ja, es ist egal, für wen ihr euch anschließt. Es ist immer für die gute Sache und es geht erstmal darum, so viele wie möglich zu überzeugen, sich dafür anzumelden, egal ob ihr das dann zu Hause macht oder ob ihr das in München macht. Wenn ihr in München sein solltet, dann dürft ihr natürlich auch gerne mit Kai und mir laufen. Kai wird in dem Fall wieder für Audi Team-Captain sein. Ich darf dieses Jahr für das Team der Adidas Runners Team-Captain sein und deswegen habe ich unsere Kapitänsbinde, die ich interimsmäßig einfach, ein Name muss da stehen, deswegen, das hatte ich halt, weil ich das Team angelegt habe, beim Bestzeit-Podcast-Team hatte ich das habe ich jetzt an Ralf weitergegeben. Also, für welches Team ihr euch am Ende anschließt, da sind wir eigentlich relativ, wie soll ich sagen, nicht leidenschaftslos, das klingt jetzt sehr, das klingt nicht gut. Das
ist schon ein Battle.
Nee, ja, also, Hauptsache ich schließe euch einem von uns dreien an, das wollte ich damit sagen und seid da dabei, das würde uns freuen.
Ich kann einmal sagen, also das Team Audi ist von der Teammitgliederzahl eigentlich, es ist nicht das größte, da gibt es noch deutlich größere Teams. Also wir sind so bei, glaube ich, 1000 Teammitgliedern ungefähr. Aber wir waren jetzt in den letzten 2 Jahren immer in den Top 10, weltweit in den Top 10 der meistgelaufenen Kilometer eines Teams. Also darum geht es ja, das ist ja so eine inoffizielle Geschichte mit der Teamwertung. Da wird dann eben zusammengezählt, wie viele Kilometer haben alle Teammitglieder in Summe dann absolviert. Und da gibt es dann so eine Weltrangliste und da waren wir immer in den Top 10 dabei. Und insofern, das wollen wir natürlich auch dieses Jahr wieder erreichen. Aber nochmal für alle, die das noch nicht kennen, ladet euch die App runter, die Wings for Life World Run App. Dann meldet man sich für den Lauf an. Dann kann man entscheiden, ob man bei einem Flagship Run dabei ist. Also in Deutschland ist der nur in München. Und ansonsten kann man mit der App, wo auch immer man ist, am 5. Mai um 13 Uhr mit allen anderen starten. Das ist ein super Erlebnis, weil man wird über die App dann sehr gut begleitet. Da gibt es so einen Audio-Guide, wo man dann eben hört, so das Catcher-Car fährt jetzt los, das Catcher-Car ist noch so weit hinter dir. Und man hat dann Pace-Calculator, wo man also auch gucken kann, wie schnell muss man für welche Distanz laufen. Also es ist eine super Geschichte.
Wir haben ja noch ein Special und einen Special Guest für diese Veranstaltung. Ja,
wir haben also jetzt eine ganze Reihe von Special Guests. Wir hatten jetzt Kai, dann haben wir nächste Woche wieder jemanden, den ihr auch kennt, weil er auch schon mal im Podcast war, aber ist schon länger her. Hat auch mit Wings for Life auf jeden Fall zu tun, ja.
Genau, genau. Und ich, um das nochmal eben abzuschließen,
das ist wichtig.
An dem 5.5. bin ich ja in Italien und werde dann da meinen 70.3 machen.
Ralf macht ein Event im Event.
dann schaue ich mal, wenn ich...
Muss die App dann starten.
Wenn ich gut unterwegs bin, also ich muss ja erstmal das Radfahren beenden.
Ne? Muss das Radfahren beenden, dann im Handy schnell die App starten. Ja.
Ja, nicht, dass du die App schon beim Radfahren startest. Das verfälscht das Ergebnis.
Ja, das verfälscht es relativ deutlich, ja. Aber das würde man, glaube ich, merken, wenn man unter Weltrekordtempo losläuft. Also vorausgesetzt, ich fahre so schnell Rad, aber davon würde ich jetzt mal.
Aber vom Timing könnte das ganz ausgehen. Gut mit 13 Uhr hinkommen, oder?
Ja, das könnte schon passen. Ich muss mir dann nur die App auf meine Uhr ziehen, weil ich ja kein Handy dabei haben darf.
Ja.
Ne? Weil sonst riskiere ich halt Disqualifikationen, das wäre blöd. Aber das geht ja alles, also das sind ja alles jetzt keine Dinge, die heute technisch nicht möglich wären. Ja. Ne? Also kleine Herausforderungen hier und da, ne? So, und dann müssen wir noch einen Tag finden, Philipp, wo wir gemeinsam dann mal so einen Alpenpassus vornehmen. Im Sommer ist das, glaube ich, auch ganz geil. Also mit dem Rad.
Reden wir jetzt von Fahrrad oder von Laufen?
Ja, wir fahren mit dem Rad hoch und laufen oben. Das ist noch besser.
Okay. Ja. Ja, das machen wir. Da wäre ich, hätte ich Lust, das können wir gerne machen, ja.
Ja, aber bis dahin muss Philipp noch seinen Fahrradführerschein machen.
Fahrradführerschein, der muss erneuert werden. Oder ich mache es einfach so wie Ammanal. Wer das nicht weiß, was mit Führerschein und Ammanal Petros auf sich hat, der auch am besten ins Video reinschauen. Ich zeige einfach irgendwas anderes vor, was ich zufällig in meinem Geldbeutel finde.
Tatsächlich machen wir einen Fahrradführerschein immer zu Beginn eines jeden Triathlon-Camps. Ach so. Was sich wirklich total bewährt hat, weil wir, ja, toi toi, in der Regel im Vergleich zu anderen Camps mit sehr, sehr, sehr wenig Unfällen auskommen. Wir hatten einen, der ist zum Glück sehr, sehr glimpflich verlaufen. Das hatte mit Seitenwind zu tun, mit krassem Seitenwind und einer sehr leichten jungen Frau, die da leider so eine Böe abgekriegt hat. Aber das macht schon was. Das sind nur ein paar Übungen. Das Ganze dauert eine halbe Stunde. Einmal Verständnis, wie fahre ich eigentlich auf dem Rad, was mache ich da? Und dann so ein paar Handling-Sachen. Ja, so ganz einfache Geschichten. Ja. Und danach fahren die Leute anders.
Auch den Lenker mal unten anfassen.
Das ist zum Beispiel etwas, was die allermeisten, wo die allermeisten ganz große, wie soll ich sagen, Hemmnisse haben und tatsächlich davor Angst haben, obwohl man am Unterlenker mehr Kontrolle hat, also sowohl was jetzt die Kraft auf den Lenker angeht, aber auch vor allen Dingen den Griff zur Bremse, der geht vom Unterlenker viel besser und viel effektiver halt auch im Bremsverhalten. Und die Gefahr, dass man vom Unterlenker direkt den Salto vorwärts über den Lenker drüber macht, ist auch viel kleiner.
Mhm. Also besonders, wenn man bergab fährt oder auch sehr unruhigen Untergrund hat. Ne? Also da ist es sehr zu empfehlen, in den Unterlenker zu greifen.
Aber es gibt nicht wenige, die tausende Kilometer gefahren sind schon als Triathleten und die nicht auf den Unterlenker runtergreifen, weil sie Angst haben davor.
Und wer noch mehr Sicherheit möchte, bin ich ein großer Fan, seit jetzt doch schon längerer Zeit, Airbag-Rucksack.
Ja, das ist
ein sehr kleiner Rucksack, den ich permanent auf dem Rücken trage. Und sollte ich doch mal abgehen, was toi 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 noch nicht passiert ist und hoffentlich auch nicht passiert, dann bläst sich ein Airbag auf, der meinen gesamten Oberkörper, meinen Nacken schützt, gerade die Schultern, Nackenbereich, Brustbereich, Schlüsselbein. Also das ist es mir 100-mal wert, weil das könnte ich gar nicht gebrauchen.
Ja, Sturz braucht kein Mensch. Ja. Und bei den Steinen musste ich auch, die ihr geschildert habt, musste ich immer an deinen Fuß denken, Philipp. Vor, wann war das? 2 Jahren, ne?
Es war vor 2 Jahren, ja. Hat mich auch bei einer frühmorgendlichen Session dann doch erwischt mal. Braucht man auch nicht. Hat die weiteren Wochen ein bisschen verhagelt auf jeden Fall. Es war nicht mehr ganz so angenehm, dann da zu laufen. Aber ja, passiert auch mal. Ich würde sagen, Kai, bevor wir dich abhalten, du sonst irgendwie nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen kommst, weil wie könnte es anders sein? Kai ist ja heute auch nur ganz, ganz kurz in München, kam gestern Abend zurück aus Berlin, ist heute aber schon wieder auf dem Sprung. Wohin? Ja, nach Afrika natürlich.
Ja, aber nicht ins Höhentrainingslager. Es geht tatsächlich, also wenn die Folge jetzt draußen ist, bin ich zu einer weiteren Drehreise in Afrika und dieses Mal geht's mit der Deutschen Postcode-Lotterie nach Namibia, Südafrika und Simbabwe. Wir besuchen da 7 soziale Projekte und werden uns da natürlich vor Ort mal anschauen, was so mit den ganzen Geldern passiert. Ne? Also Postcode-Lotterie gibt ja sehr viele Spendengelder an grüne und soziale Projekte. Und da werden wir uns ein Bild von machen. Und da gibt es dann auch wieder ein YouTube-Video zu. Also da dürft ihr dann auch ein bisschen teilhaben an allem, was wir da erlebt haben. Aber ja, dazu dann später mehr. Vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein
darf. Ja, danke dir für deine Zeit.
Zwischen den afrikanischen Wochen und dem Laufabenteuer in Berlin immer wieder gern bei uns zu Gast. Vielen Dank, Kai.
Ja, das stimmt.
Ansonsten
mein dritter Besuch jetzt schon bei euch.
Ich wollte sagen, ich glaube, dass Kai inzwischen...
Nee, aufgeschlossen mit Mocky.
Mit Mocky, ja, okay, mit Mocky. Aber ich glaube, mehr als 3-mal ist sonst noch nie jemand bei uns zu Gast gewesen. Also das freut uns natürlich sehr und auch die Folgen mit dir, Kai, muss man fairerweise auch sagen, die sind ja auch immer sehr beliebt. Wir werden auch dein Instagram-Profil verlinken, Kai. Das bieten wir immer allen Gästen. Ich weiß nicht, ob das bei dir nötig ist, weil dich kennt eh schon jeder. Das ist auch immer sehr schön, mit Kai irgendwo unterwegs zu sein. Gleich kurze Abschlussanekdote vielleicht, bevor wir dann Kai sozusagen hier packen lassen. Nairobi-Ankunft, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erzählt habe, wirklich, wir sind, nee. Nur um das mal zu verdeutlichen, Kai war das erste Mal in Kenia jetzt, aber wir sind angekommen, ich weiß nicht, 10.30 Uhr nachts, dann kurz, bis man sein Gepäck hat und rüber zu dem Hotel kommt, wo wir dann eine Nacht verbracht haben, um am nächsten Morgen weiterzureisen. Und ich glaube, wir waren 10 Minuten im Hotel, um eben einzuchecken, und auf dem Weg zum Aufzug Richtung Zimmer sofort Menschen da gewesen, natürlich aus Deutschland, die Kai erkannt haben und ganz verwundert waren, was Kai denn gerade in Nairobi treibt und was er so vorhat. Also vom Bekanntheitsgrad wirst du es wahrscheinlich nicht brauchen, aber falls ihr Kai noch nicht folgt und sonst up-to-date sein wollt, was seine auch Laufabenteuer anbelangt, dann folgt ihm da gerne.
Auf jeden Fall freue ich mich natürlich. Also auch, ich meine, auch alle sind auch aufgefordert, euch zu folgen. Wenn sie das nicht sowieso schon tun, wenn sie schon regelmäßige Hörerinnen und Hörer sind, werden sie das ja sowieso schon machen. Aber wenn sie jetzt über die Folge neu dazukommen, dann bitte auch Ralf Scholte im Bestzeit-Podcast und Philipp Flieger abonnieren. Auch das lohnt sich.
Ja, und wir haben ja die nächsten Wochen tatsächlich schon relativ weit vorgeplant und ein paar sehr spannende Dinge für euch dabei. Schaut nochmal auch in die Shownotes. Unser Camp-Angebot steht ja auch noch für euch.
Stimmt.
Zu Pfingsten. Ja, für Pfingsten. Haben wir im Vorlauf schon kurz erwähnt, aber da findet ihr nochmal alle Details dazu. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob du die Schuhe mitnimmst, Kai, vielleicht.
Ich nehme die Schuhe mit, ja. Auf jeden Fall. Ich werde in Namibia auch mal am Strand sein, in Swakopmund. Mhm. Und da werde ich sicher mal einen kleinen Run am Beach machen. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. Ansonsten kann ich noch nicht sagen, wie sich die Bedingungen da darstellen. Wir sind ja vielleicht hier und da auch mal in Ecken, wo es wilde Tiere gibt. Und da werde ich jetzt nicht zu einem...
Achso, du meinst Berlin. Jetzt habe ich es wieder, ja.
Da werde ich jetzt nicht zu einem unkontrollierten Trailrun aufbrechen.
Besser nicht.
Indem ich dann vielleicht nicht zurückkehre. Nein.
Das ist ja das Schöne am Laufen. Man packt die Schuhe ein und eine kurze Hose und schon kann es losgehen.
Genau. Ne? Fahrrad lasse ich zu Hause.
Ja, ne? Deshalb nutzt das Wochenende, wie auch immer. Wir hören uns nächste Woche.
Großartig, bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Einladung. Auch euch natürlich eine gute Zeit und bis bald.
Dir viel Spaß, Kai. Ciao, ciao.
Danke. Ciao, ciao.